Man verliert aber irgendwann das mehr als Freund und Partner an seiner Seite und es wird dann doch mehr ein Gegner. Und das ist eigentlich schade. Das ist eigentlich nicht unbedingt das, was ich mir gewünscht habe, was aber bei mir zumindest nicht ausblieb. Es kann sein, dass es anderen Leuten anders geht, aber durch diese doch latent anwesende Bedrohung, durch das große, weite Meer drumherum auf diesem kleinen Boot und durch viele doch sehr harte Bedingungen, die man dann erlebt, ist es schon so, dass man auch ein dauerhaftes Bedrohungsgefühl hat, was man immer wegdrücken muss. Es führte aber dazu, dass ich nachher, als ich aufs Meer rausgeguckt habe und gedacht habe, da muss ich erstmal dann arbeiten, dass ich mit irgendwelchen lustigen Wassersportaktionen küstennah mich wieder daran gewöhne, dass es auch ein schönes Spielfeld sein kann und mir Spaß machen kann.
Helden der Meere. Der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Stell dir vor, du stehst auf einem Stand-Up-Paddleboard. Um dich herum siehst du nur Wasser, denn du bist ganz weit draußen. Tatsächlich hast du dir vorgenommen, innerhalb von 3 Monaten nichts anderes zu sehen, denn du möchtest ganz alleine den kompletten Atlantik überqueren. Klingt nach einem total verrückten Abenteuer und das ist es auch. Michael Walter ist vor kurzem aufgebrochen, um sich diesem Abenteuer zu stellen. In dieser Folge sprechen wir über seinen Antrieb, warum er ein solches Projekt gestartet hat und wir sprechen natürlich über die Herausforderungen, die sich stellen, wenn man eine solche Fahrt auf sich nehmen möchte. Wir sprechen über die Ängste und das veränderte Verhältnis zum Meer. Natürlich sprechen wir auch über die ganz besonderen Momente. Wir sprechen aber auch über das vermeintliche Scheitern. Denn nach 1000 Kilometern, die Michael bereits gepaddelt ist, kommt es zur Katastrophe. Mitten in der Nacht rammt er ein unbekanntes Objekt, welches große Löcher in sein Boot reißt. Zum Glück befand er sich in der Nähe der Kanaren und konnte sich dort in einen sicheren Hafen retten, wo er sein Boot inspiziert hat und ziemlich schnell herausfand, so kann ich nicht weiter paddeln. Freut euch also auf eine Folge voller Highlights, aber auch eine Folge mit niederschmetternden Momenten und einem Abenteurer, der damit einen sehr guten Umgang gefunden hat. Viel Spaß auf dem Atlantik mit Michael Walter.
Werbung.
Mittlerweile kann ich es nicht mehr leugnen. Der Sommer ist vorbei und die kalte Jahreszeit steht vor der Tür. Und jetzt werden für mich gemütliche Orte umso wichtiger. Ganz vorne dabei mein Bett. Der perfekte Ort zum Lesen, Podcast hören oder einfach zum Runterkommen. Und weil ich etwa ein Drittel meiner Lebenszeit im Bett verbringe, ist mir dieser Ort so wichtig. Darum habe ich unsere alte Matratze gegen eine neue, von Emma, eingetauscht. Bei Emma gibt's alles für erholsamen Schlaf. Von Betten über Matratzen bis hin zu Decken und Kissen. Und besonders gut finde ich bei Emma den kostenlosen Versand, 10 Jahre Garantie auf die Matratzenkerne und 100 Tage Probeschlafen. Das heißt, wenn mir irgendwas nicht gefällt, kann ich die Matratze kostenlos abholen lassen und habe selber überhaupt kein Risiko. Richtig cool auch, bei Emma kann man Second Life Matratzen kaufen. Das sind Matratzen, die nur kurz getestet wurden, danach einen neuen Bezug bekommen haben und nun stark reduziert sind. So werden Ressourcen geschont und am Ende habe ich mich auch genau für so eine Matratze entschieden. Schnäppchen macht man bei Emma im Moment aber nicht nur bei den Second Life Matratzen. Denn die Black Friday Wochen haben bereits begonnen und gehen noch bis zum 4. Dezember. Mit bis zu 50% Rabatt auf die Top-Produkte wie die Emma Airlite AirGrid Matratzen. Also, wenn du dich für den Winter richtig gemütlich einrichten willst, schau über den Link in den Shownotes bei Emma vorbei. Und als Helden der Meere-Fan bekommst du mit dem Code MEERE5 sogar noch 5% Rabatt on top.
Hallo Micha.
Moin, na?
Du hörst dich ja energetisiert an, so bist du hier auch gerade das Treppenhaus hochgestürmt.
Ja.
Ich war gar nicht sicher, wie ich dich jetzt erlebe. Wie geht's dir gerade?
Also körperlich ganz gut. Mental ist immer noch so ein bisschen hin und her gerissen. Ich habe gestern oder vorgestern bei Filzer gesagt, ich habe ein tränendes und ein weinendes Auge. Das trifft gar nicht so schlecht. Ist immer schön, finde ich, wenn man sich Versprichwörter
Freudscher Versprecher.
Genau. Ja. Nee, tatsächlich ist es so, dass immer noch so ein bisschen mitschwingt, dass ich halt irgendwie doch ein bisschen genervt, traurig, so ein leichtes, negatives Ding mit im Kopf habe.
Mhm.
Aber das schwächt sich langsam ab und ich sehe halt auch viele Vorteile, die jetzt darin münden, dass ich doch früher wieder an Land bin als gedacht.
Es ist tatsächlich, wenn ich das richtig nachgerechnet habe, jetzt 15 Tage her,
ja,
dass du erstmals wieder an Land gegangen bist.
Mhm.
und dich mit dieser ganzen Situation auseinandersetzen musstest. Seit wann bist du wieder hier zurück in Kiel?
Seit knapp einer Woche.
Seit einer Woche. Also bist du schon wieder so ein bisschen im normalen Leben angekommen.
Ja.
Perfekt. Wir springen jetzt ganz schnell und unverblümt in die erste Kategorie, das Abenteuer Ozean. Denn darum geht es hier ja. Dein großes Abenteuer.
Abenteuer Ozean.
Tatsächlich muss ich sagen, du hast dir eines der krassesten Abenteuer vorgenommen, mit denen ich mich in der letzten Zeit auseinandergesetzt habe. Und ich bin da schon so ein bisschen abgestumpft.
Ja.
Weil ich natürlich hier schon mit vielen spannenden Leuten rede und diese Atlantik-Ruderer, die Kategorie gibt's ja, fand ich schon immer krass. Also wirklich da alleine teilweise auch rauszurudern, über so lange Zeit sich den Elementen auszusetzen, auch mit ganz vielen Fragezeichen, wo gar nicht, also man kann, wenn Boris Herrmann da jetzt einmal rüberknallt, dann segelt er zwar, aber der weiß, was in der Zeit ungefähr auf ihn zukommt. Wenn man für Monate dahin geht, dann ist das wirklich eine Blackbox, wo man nicht sagen kann, wird's einen krassen Sturm geben. Was wird in dieser Zeit alles passieren?
Ja.
Und du wolltest 6000 Kilometer ununterbrochen von Portugal an die andere Seite des Atlantiks zappen. Genau.
Französisch-Guyana.
Französisch-Guyana, genau. Mein erster Gedanke war, what? Also diese, dass es die Ruderer gibt, ja, I know. Aber ich finde, es gibt schon auch einen essentiellen Unterschied zwischen Ruderern, die ich beobachte, und Zappern, die ich beobachte.
Ja.
Und das Ruderer ist ja irgendwie schon schaffen, das sind so ein bisschen die Rennradfahrer der Gewässer.
Oh, das ist ein schöner Vergleich.
Weil die schaffen das wirklich irgendwie so, die körperliche Leistung maximal optimiert in Bewegung auf dem Wasser umzusetzen.
Ja.
Und beim Zappen kommt noch so viel mehr dazu und es ist so viel weniger effizient, sich fortzubewegen.
Das stimmt. Darf ich da ganz kurz einhaken?
Ja.
Denn das Bild, was man natürlich von Ruderern und Zappern im Vergleich immer vor Augen hat, ist natürlich auch hinten ganz bisschen. Ich gebe dir so grundsätzlich völlig recht und über die Effizienz können wir auch gleich gerne nochmal reden. Man vergleicht aber natürlich im Kopf ganz schnell die Leute, die auf einem Gummiboard auf dem Baggersee durch die Gegend tingeln und die den Vierer-Ruderer mit Steuermann der Olympischen Spiele.
Ja, das stimmt.
Weil man natürlich das sieht. Also ich war vor einem Jahr irgendwie in Schweden und habe da eine ältere Dame, eine gute Freundin von mir, über den See gerudert mit so einem alten schwedischen Ruderboot. Wenn ich dagegen dann mir Ole Schwarz zum Beispiel, einen der deutschen schnellsten Stand-Up-Paddler, auf seinem Race-Sub vorstelle, dann ist der Vergleich gleich wieder umgekehrt.
Okay.
Also wenn man jemanden auf einem Raceboard Vollgas paddeln sieht, da sieht man, das ist richtig Sport und die sind auch nicht ineffizient. Da ist schon richtig Dampf hinter. Und die Boards werden ja auch bis zu 12, 14 km/h schnell, wenn man die Spitzenwerte bei irgendwelchen Meisterschaften sieht. Ruderer sind, glaube ich, trotzdem noch schneller. Und natürlich ist die Effizienz höher, da braucht man nicht drüber reden.
Okay.
Aber genau, ich wollte dich jetzt aber nur kurz unterbrechen.
Ja, ist gut. Es soll ja eigentlich auch kein Monolog werden. Nee, aber ich wollte einfach nur, das sind so die Gedanken, die so in mir hochkamen, als ich davon gehört habe. Dann habe ich gesehen, okay, du hast vor, tatsächlich auch eines dieser Hochseeruderboote zu nutzen, dich da drauf zu stellen und dann zu paddeln. Und also alleine von dem Bild. Ich finde, bei den Ruderern sieht es schon so aus, als wäre das ein Riesenfisch mit winzigen Flossen.
Ja.
Ne? Das ist echt ein fetter Kahn.
Ja.
Und da gehen diese zwei Ruderblätter rein. Und bei einem Supper, der steht ja dann noch viel weiter oben als bei auf einem normalen Sub. Also du bist weiter vom Wasser entfernt. Und dann hast du eben nur noch eine Flosse und nicht nur zwei Flossen. Und ich hab wirklich gedacht, ist das nicht fast nur ein Rübertreiben mit, ich versuche so gut es geht noch ein bisschen was? Wie geht das überhaupt?
Du hast völlig recht. Ich habe für diese Reise, die ich mir vorgenommen hatte, ein Offshore-Ruderboot gekauft und habe das umgebaut. Ich habe das schmaler gemacht, denn diese Boote sind 1,59 Meter, also knapp 1,60 Meter breit, 6 Meter lang und wiegen ungefähr so 200 Kilo. Und ich habe mir gedacht, das sind ganz gute Grundmaße. Man muss das Rad auch nicht neu erfinden. Der große Vorteil, wenn man sowas schon sehr Erprobtes nimmt, man läuft auch nicht Gefahr, irgendwelche ganz groben Fehler zu machen. Mhm. Also ich habe das Board also ein bisschen schmaler gemacht, damit der Winkel, in dem ich das Paddel einstechen kann, ein bisschen besser wird.
Mhm.
Trotzdem sticht man das Paddel deutlich weiter außen ein, als man es gewohnt ist. Als normaler Stand-Up-Paddler versucht man das Paddel möglichst im rechten Winkel und möglichst nah am Board reinzustechen, damit die Drehbewegung wenig ist und der Vortrieb viel.
Mhm.
Das ist bei dem Boot, was ich jetzt genutzt habe für die Atlantiküberquerung, gar nicht so relevant, weil das ein Ruderblatt hat. Das heißt, wenn ich ein bisschen Drehbewegung ins Boot bringe, ist das nicht so schlimm, weil das Ruderblatt leicht gegensteuert. Es kostet minimal Energie, ist aber nicht so wichtig wie beim normalen Sub. Das also erstmal zu den grundlegenden Dingen. Und dann war es halt so, dass ich mir auch einen Standbereich eingebaut habe, der so tief unten war, dass ich wirklich fast auf der Wasseroberflächenhöhe stand.
Ah, okay.
Die Wasserlinie ändert sich bei so einem Boot relativ stark, denn wenn ich lospaddle, habe ich ungefähr 250 Kilo Essen und ja, vor allen Dingen Essen an Bord und Equipment. Und wenn ich in Französisch-Guyana angekommen wäre, hätte ich nur noch ungefähr wahrscheinlich 50, 40, 30 Kilo Gepäck dabei gehabt. Das heißt, das Boot wird höher.
Ja.
Deswegen muss ich auch verschiedene Paddellängen mitnehmen, dass ich am Ende immer noch ins Wasser komme und nicht nur an der Oberfläche kratze. Und das heißt natürlich auch, je länger ein Paddel wird, desto schlechter ist der Hebel. Also mein Startpaddel war schon 2 Meter lang, also der Schaft. Und das längste Paddel war 2,15 Meter. Und das hört sich jetzt nach marginalen Unterschieden an, 5, 10, 15 Zentimeter. Wenn man sich den Hebel mal vorstellt und die Paddelfläche unten bleibt gleich und das Bootsgewicht mit 250 Kilo plus Gepäck, also ich bin ungefähr mit einer halben Tonne losgepaddelt, dann gebe ich dir schon recht, das sieht aus wie ein Fisch mit einer zu kleinen Flosse und fühlt sich übrigens auch so an.
Das glaube ich. Du erzählst das jetzt ja alles so, als ob das ja klar ist, dass das auch gehen kann und hast all die Argumente dafür.
Ja.
Wann kam dir denn die Idee und wie verrückt fandest du es am Anfang? Also gab es bei dir auch erstmal so einen Moment so, könnte man das zappen? Nee. Oder vielleicht doch? Oder war es bei dir immer so, ach, wenn die das rudern können? Also war das für dich immer klar?
Ja, also ich gehe mir an solche Projekte ran, indem ich mir überlege, was könnte ich machen, worauf habe ich Bock und was könnte man auch kombinieren, um unsere gemeinsame Leidenschaft, Meeresschutz, Klimaschutz irgendwo ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit zu bringen. Denn das war ja der Plan. Und ich finde, wir stehen an einem Punkt gesellschaftlich, dass ich den Eindruck habe, das Wissen ist eigentlich da, aber es wird halt nicht gehandelt. Also Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung, aber halt nur der erste.
Ja.
Und es hapert momentan doch stark am zweiten und es gibt Leute in der Politik, auch bei uns in Deutschland, die gerne gerade einen Schritt zurück machen wollen und das auch tun, erschreckenderweise. Oder es zumindest versuchen. Und ich denke, da müssen wir als Gesellschaft gegenhalten und sollten uns umso mehr anstrengen, klarzumachen, wir müssen langsam losgehen. Und für mich war ja diese Reise eigentlich der Gedanke, ich möchte zeigen, dass man mit ganz kleinen Schritten auch ein Ziel erreichen kann, auch wenn es sich erst sehr mühselig anfühlt und auch wenn es Rückschläge geben kann, wie jetzt bei mir, wir müssen uns halt auf den Weg machen. Denn wenn ich gar nicht in Portugal losgepaddelt wäre, wäre ich auch nicht bis Fuerte gekommen, dann würde ich immer noch am Strand stehen.
Ja.
Das war mir halt sehr, sehr wichtig. Und da habe ich überlegt, wo würde das hinpassen? Und ich habe gedacht, naja, sehr sinnbildlich ist es eigentlich, den Atlantik zu überqueren. Das ist eine Geschichte, ich bin ja eigentlich Segler, die ist für mich als Segler durchaus naheliegend. Und durch die Ruderer, die es da gibt, habe ich gedacht, naja, wenn die da rudern können, dann kann ich das auch paddeln. Das war erstmal meine Grundannahme. Und dann bin ich nach Finnland gefahren, habe mir eins dieser Ruderboote angeguckt und ein sehr netter finnischer Ruderer hat mich da mal mit seinem Boot paddeln lassen. Und ich habe gemerkt, das funktioniert überraschend gut. Man muss dabei sagen, dass die Effizienz beim Stand-Up-Paddeln natürlich eigentlich geringer ist. Aber diese Ruderer sitzen immer in dieser feuchten Sitzmulde und müssen immer, damit es maximal effizient ist, die komplette Bewegung durchführen. Wenn die nur aus dem Arm rudern, ist es auch nicht mehr besonders effizient. Das heißt, dass sie halt immer in ihrer Mulde sitzen und wirklich damit auch irgendwann Abnutzungserscheinungen auch im Hintern haben. Diese Feuchtigkeit permanent und all das stört schon ziemlich. Ich kann meine Position permanent verändern. Ich kann mal aus den Knien paddeln, mal aus den Armen, mal aus der Hüftbewegung, mal aus der Drehung. Das ist beim Stand-Up-Paddeln der große Vorteil, den ich schon bei vielen, vielen Aktionen genutzt habe. Ich bin ja auch mal quer durch Deutschland gepaddelt. Und ich wusste also, dass ich natürlich, wenn man eine Stunde Suppen mit einer Stunde Rudern vergleicht, ich immer hinterherhängen würde.
Hm.
Ich kann aber 12 bis 14 Stunden paddeln. Und ein Ruderer kann keine 14 Stunden durchrudern. Der kann versuchen, möglichst lange durchzurudern, aber irgendwann, spätestens nach einem oder zwei Monaten, wird das auf dem Hintern richtig, richtig schwierig mit der Feuchtigkeit.
Hm.
Mir geht es ja nicht darum, besser zu sein als die Ruderer, aber es war mir einfach klar, dass ich auch Vorteile auf meiner Seite habe.
Ah ja, okay.
Und ich gebe dir übrigens auch recht und das würde auch jeder Ruderer und ich auf jeden Fall würde es von meiner Stelle ganz offen und ehrlich sagen, Wind und Strömung spielen natürlich eine große Rolle. Also diese Boote sind auch wirklich so gebaut, dass sie sehr, sehr gut vor sich hintreiben.
Hm.
Wenn ich gepaddelt bin, habe ich 4, 4,5 Knoten geschafft. Zum Teil eine Welle runter auch. Eine Welle runter bin ich mal mit 10,5 Knoten gesappt. Ich hatte die ersten Tage eine sehr steile Welle vor Portugal, da war noch Wind gegen Strom bei Gibraltar und da hat mich so eine Welle angeschoben und ich bin da wirklich, ich habe das auf dem Speedometer gesehen, 10,5 Knoten. Das ist tatsächlich mein Topspeed während der Tour und wenn ich mich habe treiben lassen, bin ich bei, je nach Windstärke und Wellen natürlich, aber ungefähr so bei 1,5 Knoten gewesen. Also 1,5 Knoten mal 24 Stunden oder rechnen wir mal mit 2 Knoten, dann sind wir bei 48 Seemeilen, die man alleine schon durchs Treiben schafft. Denn 24 Stunden ist das Boot ja irgendwie in Bewegung.
Ja.
Nur um das mal einmal klar zu machen. Natürlich ist das Paddeln anstrengend und das Rudern auch und das ist auch alles wichtig und das macht man auch, damit man schneller vorankommt. Aber der Gedanke, Wind und Strömung spielen eine sehr große Rolle, ist durchaus richtig und das finde ich auch gar keine Schande, das einzugestehen.
Nee, ist ja wichtig. Also ansonsten wäre es ja noch
viele sagen dann, so eine Mogelpackung.
Ach, Darum geht's mir gar die sollen erstmal einen Monat sich voll rumtreiben lassen und dann könnt ihr immer noch sagen, es ist eine Mogelpackung.
Genau, das würde ich ähnlich sehen. Also ist mir auch völlig wurscht, aber ich wollte es nur eben kurz
verstehe. Sagen. Ah ja, okay, nee, aber ich hätte gedacht, dass ein größerer Anteil sogar noch von Wind und Strömung kommt. Ich hätte gar nicht gedacht, dass du sozusagen nochmal das Doppelte an Geschwindigkeit durchs Paddeln. Wow.
Ja, man darf dabei nicht vergessen, das ist zwar eine halbe Tonne, die man paddelt, aber das Wasser ist ja ein sehr dankbares Element. Wenn ich langsam und stetig paddle, kommt so ein Boot in Geschwindigkeit. Ja. Ich kann halt nicht erwarten, dass ich wie bei einem Sprint- oder Raceboard reinschlage und das Ding ist innerhalb von 3 Schlägen auf 8 oder 10 km/h. Das ist aber auch ein Learning, was ich hatte. Ich musste natürlich auch sehr, sehr langsam paddeln, damit ich die Gelenke und Sehnen nicht überlaste. Also ich bin wirklich sehr langsam auch losgepaddelt und Stefan Raschka, der nette Moderator von Stern TV, sagte auch, das sah aus, als wenn du den Atlantik umrührst, und ich habe ihm nur gefragt, ob ihm der Enthusiasmus bei mir fehlte. Also das war kein mangelnder Enthusiasmus, es ist wirklich bewusst so, dass man durchaus Kräfte und auch Muskulatur schon paddeln muss. Das wäre sonst, also beim normalen Board steche ich das Paddel rein, ziehe durch und das Board beschleunigt. Die Kraft geht weg.
Ja.
Bei dem Board steche ich das Paddel rein, ziehe durch und theoretisch kann das Paddel abbrechen, weil es halt einfach, das Board bewegt sich nicht weg. Also das bleibt halt einfach stumpf im Wasser liegen.
Ja.
Und dann fängt es irgendwann langsam an, in Schwung zu kommen.
Ja, aber also, wenn es in Schwung ist, dann ist die Masse auch in Bewegung.
Stetig paddeln, das ist wirklich das Motto gewesen.
So, und jetzt hast du ja schon an mir gehört, als ich das erste Mal davon gehört habe, hatte ich schon so meine Zweifel und war auch wirklich beeindruckt von dieser mutigen Aktion. Und ja, überhaupt sowas zum ersten Mal ausprobiert. Das ist ja was über den Atlantik rudern, wenn man schon so viele Geschichten gehört hat von anderen Extremsportlern, die das geschafft haben, ist, finde ich, was ganz anderes, als zu sagen, ich probiere was Neues aus, was es so vorher noch nie gab.
Ja.
Wie war das restliche Umfeld so? Gab es da viele Zweifler oder waren die alle so, ja nee, Micha schafft das sowieso? Oder gab es auch ehrliche Leute, die dich beiseite genommen haben und gesagt, ey Micha, du machst einen riesengroßen Fehler, tu das nicht?
Also es war eine bunte Mischung, das ist ganz spannend. Ich bin jetzt mittlerweile, das bremst mich da im Zweifel wirklich auch gerne, ich bin oft in so einer Rechtfertigungsposition, weil ich mich die letzten anderthalb Jahre eigentlich rechtfertigen musste für die Aktion. Denn man muss sagen, alle Leute, die einem emotional näher sind, haben eher gesagt, scheiß Idee, lass das lieber.
Ja.
Leute, die weiter weg sind, finden es cool und lässig. Das ist einfach so. Das geht Boris Herrmann übrigens, glaube ich, ziemlich ähnlich. Wir haben immer noch engen Kontakt und wir haben auch beide mal festgestellt, dass die Überzeugungsarbeit bei der Familie ist durchaus auch ein Faktor, den man vor dem Start berücksichtigen sollte. Also weil man immer sagt, wenn man am Start angekommen ist, sind 80% der Arbeit getan mit der Sponsorensuche und so. Auch die Arbeit in der Familie gehört mit dazu.
Wer in der Familie war bei dir die ganz großen Sorgenträger?
Das sind eigentlich, je dichter sie kommen, desto enger ist es. Also Frau, Geschwister, Eltern, das ist so ein Thema. Dann ist es aber auch so, dass die einen natürlich sehr gut kennen. Und die wissen, wie akribisch und genau ich sowas vorbereite. Das ist der große Vorteil. Also ich habe tatsächlich durch meine Grundausbildung im Segelsport echt ein gutes Rüstzeug, was mir übrigens auch zugute kam zwischendurch. Also ich hatte die ersten Tage nach Portugal sehr, sehr steile und harte Bedingungen und auch Wellen, richtig steile Wellen, weil da noch Strömung aus Gibraltar kam. Und da war noch so eine Wind gegen Strom Situation, die dann ja zu sehr kurzen und sehr kantigen Wellen führt. Das waren ungefähr so 4-5 Meter Wellen, die in den obersten 2 Meter brachen.
Wow.
Also richtig das, was man vom Atlantik auch nie erwartet. Auf dem Atlantik erwarte ich bei 8 Meter Welle, wie ich später auch mal hatte, Fahrstuhl fahren. 8 Meter hoch, 8 Meter wieder runter. Das war dieser Ausläufer des Hurricanes, den ich zwischendurch hatte. Das war Fahrstuhl fahren, völlig entspannt. Vor Portugal war es wirklich wie so eine Ostseewelle, nur 4-mal so hoch. Und das war richtig, richtig unangenehm. Und da habe ich dann eine Nacht vor Treibanker gelegen. Der Treibanker ist ja so ein Fallschirm unter Wasser, der mich ungefähr auf der Stelle hält. Und ich hatte einen sehr, sehr guten Treibanker. Was natürlich grundsätzlich sehr schön ist, aber ein Treibanker, der einen sehr, sehr stark festhält, bietet halt auch einen starken Gegenhalt fürs Boot und damit auch höhere Kräfte, auch höhere Spitzenkräfte. Wenn das Boot dann von der Welle zur Seite geschlagen wird und der Anker hält ordentlich, dann bleibt da halt eine starke Lastspitze. Das ist anders, als wenn der Anker so ein bisschen mitzieht.
Ja, dann federt das so ein bisschen ab. Genau, ja.
Und es war wirklich so, dass ich da unter Deck lag und ich habe mich gerade hingelegt und nach 3 Minuten kam eine Welle und das Boot trieb so ein bisschen rüber. Die Boote treiben ja unter Anker immer so ein bisschen hin und her. Und die Welle hat das Ding seitlich komplett getroffen und einfach direkt auf die Seite gelegt. Und durch die Lüftung kam Wasser reingelaufen und ich lag einfach wirklich auf dem Kopf. Ich merkte dann relativ schnell, das ist hier keine Option, um zu schlafen. Der Wind kam aber ja eigentlich grundsätzlich und die Wellen aus der richtigen Richtung für mich. Und deswegen habe ich dann gesagt, der Treibanker war eigentlich deine erste Option, um Schlaf zu finden. Das ist offensichtlich nicht die richtige Option. Also habe ich den Treibanker eingeholt und habe mich dann quasi beigedreht. Ich habe das Ruderblatt ein bisschen eingeschlagen, ich habe das Schwert hochgenommen, um dem Boot den Halt unter Wasser wegzunehmen. Und wenn dann Wellen kamen, ist es nur zur Seite geschoben worden. Und dadurch halt nicht umgekippt, sondern es wurde einfach durch die Wellen beiseite geschubst und rutschte so ein bisschen übers Wasser und blieb dann wieder liegen und taumelte so ein bisschen vor sich hin. Aber das war nachher die Option,
wie ich schlafen konnte. Wie so ein Korken, der einfach oben drauf schwimmt, ja.
Aber halt ohne Gegenhalt. Mhm. Und das war nachher tatsächlich die perfekte Lösung, um zumindest, wenn der Wind aus der richtigen Richtung kam, schlafen zu können. Denn ich bin so dann langsam weitergetrieben. Das war eigentlich mehr oder weniger eine Technik, die ich mir so ein bisschen aus dem Segeln abgeguckt habe. Beidrehen ist da relativ klassisch. Das hat mich dann wirklich sehr gefreut, hat mir dann irgendwann auch echt Sicherheit gegeben und mir auch die Ruhe gegeben, damit irgendwie klarzukommen.
Mhm. Ich kenne auch Leute, die finden solche Aktionen total unverantwortlich. Ja. Die, also ich hatte tatsächlich auch eine Person, da kam irgendwie gerade ein Social Media Video von dir und ich so, ach krass, guck mal hier, der Michael, der macht das gerade. Und der meinte, ja, dem kann er total wenig abgewinnen. Das ist auch ein Polizist tatsächlich, jemand, okay, der sich so für andere Menschen einsetzt. Und er sagt, ja, ey, das sind so Situationen, also er erlebt das voll oft, dass Leute sich nicht der absoluten, endgültigen Konsequenz bewusst sind oder sie tun es. Und sind dann aber damit einverstanden, dass im Zweifelsfall andere Leute dann vielleicht rauskommen müssen, sich selber in Gefahr begeben müssen, um zu retten und ähnliches. Was würdest du so einer Person sagen?
Also Punkt eins, finde ich, kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich finde, dass, also von außen betrachtet, ist das eine komplett nachvollziehbare Meinung, finde ich, die ich auch durchaus zu schätzen weiß. Gerade von jemandem, der ja auch im Fall dann raus muss und deswegen sicherlich da auch noch eine höhere Sensibilität für hat. Ich habe schon wirklich ziemlich absurde Touren gemacht und ich habe die Rettungskreuzer und die DLRG noch nie gebraucht. Das heißt, ich würde dem entgegenhalten, dass offensichtlich mein Risikomanagement nicht ganz falsch sein kann. Natürlich würde ich mich im Notfall, wie jeder andere Mensch auch, darauf verlassen, dass mich jemand rettet. Ich habe die Risiken so weit minimiert, wie ich es kann, indem ich alle lebenswichtigen Systeme mindestens dreimal an Bord hatte. Meerwasserentsalzungssysteme, Ernährung, alles Mögliche. Und natürlich würde ich mich im Notfall darauf verlassen, dass mich ein Frachter abbirgt, dass der seine Route verändert und mich einsammelt. Gar keine Frage. Davon geht aber schlussendlich auch jeder Segler aus, der darüber segelt. Und nun kann man sagen, naja, das Risiko ist ja viel geringer. Naja, bei einem Segelboot hat man eigentlich höhere Risiken. Es kann einem der Baum an den Kopf schlagen. Es kann der Mast runterkommen und einen mit scharfkantigen Teilen verletzen. Diese ganzen Einhandsegler, die werden ja permanent dazu gezwungen, auch nachts ihre Segel zu wechseln, wenn der Wind sich verändert. Das heißt, die sind nie in ihrem Schlafrhythmus. Ich konnte meinen Schlafrhythmus durchziehen, weil ich ja nicht unbedingt darauf angewiesen bin, auf die richtigen Wetterfenster zu warten. Wenn man als Segler unter Deck liegt und oben reißt oder bricht irgendwas, dann bin ich mir sehr sicher, dass man hochrennt und das rettet und manchmal auch vergisst, sich anzuleihen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich hatte bei meinem relativ kleinen Board die Möglichkeit, mir eine Leash, also eine Leine zu spannen, die ich immer dran hatte. Ich habe sogar nachts die Leine durch die Luke nach innen geführt, habe darin geschlafen. Die ging durch die Dichtung durch. Das war eine 6 mm Dynema-Leine mit einer Bruchlast von 3,5 Tonnen. Mhm. An der war ich permanent angeleint. Ich kann den ersten Eindruck super nachvollziehen. Und ich finde das auch, wie gesagt, von jemandem, der im Zweifel gerade raus muss, total nachvollziehbar. Aber ich würde es für mich in dem Fall nicht so sehr gelten lassen, weil ich der Meinung bin, dass ich offensichtlich da bisher ganz verantwortungsbewusst mit umgegangen bin.
Aber ich finde das eine spannende Perspektive. Total. Und war mir sicher, dass du ihr ja 100% auch schon häufig begegnet sein wirst.
Volles Verständnis dafür, klar. Ja.
Dann lass uns doch jetzt mal in dieses Abenteuer reinstarten.
Gerne.
Du wirst dich 100% noch an den Moment erinnern, als du in in Lagos losgepaddelt bist.
Ja.
Wie ging es dir da?
Ziemlich beschissen, ehrlich gesagt.
Eine kurze Nachricht in eigener Sache. Zuerst ein riesiges Dankeschön an alle, die Helden der Meere mittlerweile unterstützen. Eure Beiträge sind ein toller Anfang, um dafür zu sorgen, dass ich weiterhin all die inspirierenden Gespräche rund um unsere Ozeane führen kann. Damit Helden der Meere auch langfristig stabil auf Kurs bleiben kann, braucht es allerdings noch mehr Rückenwind. Also weitere Unterstützung, um die Produktion dieses Podcasts zu finanzieren. Und für diese Unterstützung gibt es zwei Möglichkeiten. Erstens, werde Teil der Helden der Meere Crew bei Steady. Schon mit ein paar Euro pro Monat hilfst du enorm und bekommst als Steady-Mitglied sogar exklusive Vorteile, wie werbefreie Folgen oder einen früheren Zugang zu den Episoden. Oder du richtest zweitens eine Spende an den Blue Awareness e.V., für die du natürlich auch eine Spendenquittung bekommst. Alle Infos und Links findest du in den Shownotes. Danke für euren Support und jetzt geht's weiter mit den Helden und Heldinnen der Meere.
Also die Tage in Lagos waren extrem stressig, emotional auch extrem stressig, weil es klingt total schräg, auch gerade nach dem, was ich gerade über Verantwortung gesagt habe, aber man kann solche Reisen oft nur unternehmen, wenn man eine gewisse Blauäugigkeit an den Tag legt. Also wenn ich zu Hause am Schreibtisch sitze und solche Reisen plane, dann freue ich mich drauf, dann klingt das ganz spannend und ich bin total fasziniert davon, was ich mir da vorgenommen habe. Wenn man dann am Start liegt, denkt man sich, oh meine Fresse, was habe ich mir da ausgedacht? Aber das macht mir halt auch Spaß, gerade über diese Grenze immer mal hinauszugehen. Und in Lagos kam hinzu, dass die Starttage sehr, sehr hektisch wurden. Ich hatte noch zwei Pakete, die ich einsammeln musste. Mir fehlte noch ein bisschen Equipment. Dann kamen noch echt relativ viele Medientermine dazu. Ich bin auch rausgepaddelt, die ersten Meter vom Hafen losgepaddelt und hatte nach einer halben Stunde mit NTV noch ein Interview, eine Live-Schalte bei denen in die Sendung. Und das war natürlich total schön für unser Thema Meeresschutz, Klimaschutz und Aufmerksamkeit schaffen. Klar, definitiv. Würde ich auch immer wieder so machen. Aber es stresst zusätzlich und es lenkt einen ab. Und nach diesem Interview, wo immer noch so richtig ein Redakteur, der sagt, Herr Walter, noch 10 Sekunden, Sie sind gleich dran. Und dann läuft das Interview und dann ist man da voll drin in so einem kleinen Film. Und dann schaltet das aus. Der Redakteur sagt, vielen Dank, Herr Walter, das hat doch gut geklappt. Gute Reise. Und danach steht man da leider auf dem Board vor Portugal und denkt sich, oh, das ist jetzt aber einsam hier. Das ging wirklich sehr schnell. Ich habe dann erstmal meinen Bruder angerufen. Ich hatte ja noch Kontakt, hatte noch Internet, noch normales Telefonnetz und da haben wir uns erstmal noch ein bisschen eine halbe Stunde unterhalten. Aber irgendwann kommt halt der Punkt, wo man dann irgendwann in die erste Nacht alleine paddelt. Und das ist wirklich schon ein ganz besonderes Gefühl, denn ich bin ja losgepaddelt mit dem Gefühl, ich bin jetzt 3 Monate unterwegs und ich werde hier so schnell kein Land mehr betreten. Dass es dann kürzer kam als gedacht, jetzt in der Retrospektive ist es irgendwie ja, gar nicht so doll. 1200 Kilometer ist ja gar nicht so weit, aber ist es halt dann schon. Ne?
Ist ja gar nicht so weit.
Ist es schon, aber es ist vor allen Dingen halt, ich bin ja mit einer ganz anderen Herausforderung da angegangen. Mein Gedanke war, ich paddel jetzt hier los und sehe 3 Monate keinen Mensch mehr. Und das war wirklich schon krass. Und dann war die Nacht total mondlos. Ich hatte tatsächlich die ersten 3 Nächte nicht ein bisschen Mond. Es war wirklich ziemlich dunkel. Jeder, der nachts mal auf dem Wasser war, wird wissen, dass man dann doch durchaus was sieht, aber es ist halt auch trotzdem auch relativ dunkel. Ich hatte Meeresleuchten. Da in der Ecke sind sehr viele Seevögel, die ich dann hin und wieder aufgeschreckt habe, die dann auf einmal dann noch ums Board flogen, was auch so ein bisschen spooky ist zwischendurch. Mhm. Und dann kam der erste Morgen und der hatte gleich Seenebel. Und das ist natürlich gerade in der Region, wo echt viel Schiffsverkehr ist, und wo auch das erste Verkehrstrennungsgebiet relativ nah war, sehr, sehr unangenehm.
Weil da die ganzen Schiffer, die vom Atlantik ins Mittelmeer wollen, fahren durch diese Region.
Die kommen vom Mittelmeer in den Atlantik, dann aber auch die, die aus Südafrika kommen oder um Südafrika herumgefahren sind, die fahren halt auch da fast vorbei Richtung Rotterdam. Also wer mal bei Marine Traffic reinguckt, der sieht, dass es da echt voll ist. Und man hört also permanent irgendwelche Schiffsdiesel brummen, sieht aber kein Schiff, weil nun mal überall Nebel ist. Dann kam langsam so ein bisschen die Sonne durch, hat den Nebel teilweise ein bisschen aufgelöst und dann kam so eine 25-köpfige Delfinschule auf mich zu, die gerade im Jagen waren. Und so ein Moment, der eigentlich ganz schön ist, Delfine so nah bei sich zu sehen, wird schlagartig auch eher ein bisschen spooky. Weil das halt auch Raubtiere sind, jetzt nicht für einen Menschen normalerweise gefährlich, aber die sind ja auch durchaus schwer. Und da schossen auf einmal 25 Delfine auf mich zu und ich dachte mir so, oh, in dieser Atmosphäre hier gerade, ich habe gerade ganz andere Sorgen mit Schiffen und versuche irgendwie hier geradeaus weiterzukommen. War das eher so ein hektischer Stressmoment. Und da merkte ich, dass es irgendwie komisch ist, dass wenn man solche eigentlich vermeintlich schönen Dinge gar nicht mehr als solche wahrnehmen kann, dann scheint der Grundstresspegel schon relativ hoch zu sein. Und genauso war es dann also auch. Im Grunde genommen die ersten 24, 48 Stunden waren einfach richtig, richtig krass, weil man sich erstmal diese Situation komplett gewöhnen muss. Das erste Mal kochen an Bord. Hatte ich mir in Lagos noch teilweise was vorgekocht und in so Food-Container gepackt. Aber irgendwann war der Punkt, wo die aufgebraucht waren. Und das erste Mal Wasser entsalzen, die ersten Male erstmal richtig schlafen gehen. Das sind ja alles so Dinge, in die man sich so richtig erstmal reingrooven muss. Und dann muss ich auch sagen, ich neige durchaus dazu, auch mal seekrank zu werden. Und dieses Boot ist natürlich total schaukelig und klein. Also fehlt mir die ersten Tage auch richtig der Appetit, weil ich nicht wirklich seekrank war. Das werde ich nur, wenn ich das Gefühl habe, ich kann mich auf den Rest der Crew verlassen und mein Kopf sagt mir, jetzt darfst du seekrank werden. Sobald ich die Verantwortung für ein Boot habe, werde ich das nicht. In diesem Fall war die Verantwortung nicht abzugeben, deswegen wurde ich nicht wirklich seekrank, aber der Appetit fehlte völlig. Und so habe ich die ersten 3 Tage kaum was gegessen und fast nichts getrunken. Und das wirkt sich natürlich dann irgendwann auf die Energie aus. Und das war wirklich auch für den Kopf dann einfach krass. Man merkt es ja, ich sehe ja, ich esse zu wenig und ich trinke zu wenig. Ich muss aber mehr essen und trinken. Also dieser Druck, den man sich dann innerlich macht, macht es auch nicht besser. Also die ersten 3 Tage waren wirklich sehr, sehr herausfordernd. Und dann kam halt auch noch der starke Wind und die Wellen dazu. Die kamen so nach 36 Stunden. Die waren auch nochmal so ein Punkt, wo ich dachte, naja, ich hatte mich auf dem Atlantik auf eine langgezogene Welle eingestellt, wie ich vorhin schon sagte. Das Wellenbild war völlig anders als erwartet. Da kommt gleich der Gedanke hinzu, wie mache ich das denn, wenn der Wind mal aus der anderen Richtung kommt? Also das war jetzt ja wie gesagt Rückenwind, der hat mich dann in die richtige Richtung geschoben. Aber bei Gegenwind in der Stärke mit diesem Wellenbild dazu, was mache ich denn dann eigentlich? Ich bin mir sehr sicher, dass ich auf dem freien Atlantik so ein Wellenbild nicht gehabt hätte, weil dieses Wellenbild sich halt durch diese vor Gibraltar entstehenden Strömungen gebildet hat. Und trotzdem sind das natürlich Dinge für den Kopf, die erstmal echt einen runterziehen und sich da langsam aus diesem Loch wieder rauszuarbeiten. Das war echt die größte Aufgabe in der ersten Woche. Am Ende der ersten Woche, würde ich sagen, war ich soweit, wie ich gerne am Start gewesen wäre. Also ich war immer noch zum Teil angespannt. Das ist man bei so einer Tour immer. Was ja auch naheliegend ist. Also man ist auf einem 6-Meter Boot und drumherum ist der freie Atlantik. Wäre ja komisch, wenn man da jetzt tiefenentspannt wäre. Aber es ist trotzdem so gewesen, dass ich dann merkte, ich kann mich auf die schönen Momente konzentrieren. Ich sehe einen Sonnenuntergang, der einfach richtig schön ist und kann ihn als solchen auch anerkennen. Ich freue mich darüber, wenn ich gute Ad-Male geschafft habe. Ich freue mich auch, mir da Gedanken darüber zu machen, was ich heute mal esse, ob es heute Lachs mit Nudeln gibt oder ob es vielleicht Chili con Carne gibt oder Chili sin Carne. Ich habe ja verschiedene gefriergetrocknete Sachen dabei gehabt und ich merkte langsam, ich kam so ein bisschen in den Tritt und das war einfach sehr angenehm.
Hm. Ja. Das klingt schon ziemlich spannend und du hast gerade gesagt, das fand ich total spannend, eine halbe Stunde nachdem du losgepaddelt warst, fandest du es auf einmal sehr einsam. Mhm. Dass Einsamkeit dabei ein Thema ist, ist glaube ich von vornherein klar.
Klar. Mhm.
Dass es nach einer halben Stunde zum ersten Mal schon kickt, ist, überrascht mich. Ja. Wie war das mit der Einsamkeit für dich?
Das kickt ganz komisch. Also das war eigentlich, war es in diesem Moment einfach der krasseste Unterschied. Der Unterschied war einfach so heftig zwischen, ich hatte in Lagos witzigerweise noch der Bootsbauer, der mir hier in Kiel geholfen hat, der war im Urlaub gerade unten in Portugal und der kam mit seiner Freundin noch vorbei zum Abschied. Ich hatte ein kleines Team dabei, was Fotos und Videos gemacht hat. Ich hatte, wie gesagt, ja auch Medientermine noch vorher. Und das war so dieser krasse Kontrast zwischen Highlife in Tüten. Ich muss meinen Kopf an 5 Stellen gleichzeitig haben. Die Hauptpriorität müsste eigentlich jetzt hier gerade sein, mich und mein Boot vorzubereiten. Da komme ich kaum zu. Und dann dieser Schnitt danach, als das erste Mal richtig Ruhe war und ich alleine auf mich und mein Boot zurückfiel und ich auf einmal da merkte, ich stehe jetzt hier alleine auf dem Atlantik auf dem 6-Meter-Boot, die Küste Portugals verschwindet da langsam. Die war ja noch gut sichtbar, aber langsam merkte ich halt auch, naja, ich bin jetzt schon in der Entfernung, die würde man mit einem normalen Boot gar nicht rauspaddeln. Ich hörte von meinem Team über Funk kurz vorher noch, naja, wir können dich eigentlich kaum noch sehen. Also da merkte ich diesen Kontrast so stark. Und ich habe dann in den folgenden Tagen Einsamkeit ganz unterschiedlich erlebt. Und das war ganz spannend, denn ich glaube, wir sind es ja gar nicht gewohnt, Einsamkeit als solche kennenzulernen. Denn emotionale Einsamkeit erlebt vielleicht der ein oder andere zwischendurch, was total traurig ist. Aber es gibt sicherlich auch gerade ältere Menschen vielleicht. Aber ich würde auch denken, in unserem Alter, es gibt sicherlich Leute, die auch mal sich sehr alleine fühlen. Aber meist haben wir ja mit einer Reizüberflutung zu kämpfen. Also, dass wir merken, okay, das war jetzt zu viel, ich brauche mal meine Ruhe, das kennen wir. Das Gegenteil davon kennen wir meistens gar nicht so richtig, also ich zumindest nicht. Und deswegen ist es gar nicht so einfach, das zuzuordnen.
Und das Gegenteil, was du dann da erlebst, ist, du hast weder Menschen noch genau. Reizüberflutung.
Du hast gar nichts.
Du hast gar nichts mehr.
Genau. Du stehst da alleine. Es gibt auch niemanden, der dich anguckt, anspricht oder anstößt, sondern du stehst da auf deinem Board komplett alleine auf dem Wasser und denkst dir, ja, das bin jetzt ja ich hier, ne? Jetzt kann ich mir mal über mich selbst Gedanken machen. natürlich hätte ich Hörbücher oder sowas, ich hätte Möglichkeiten gehabt, mich abzulenken. Danach ist aber erstmal gar nicht. Das ist, also mir zumindest, ich verallgemeinere das manchmal so ein bisschen mit dem, da ist man, ist einem gar nicht so nach, ist ein bisschen Blödsinn. Mir ist da in dem Moment gar nicht nach. Und das kam dann irgendwie auch in der zweiten Woche irgendwann, dass ich mir auch mal Musik angemacht habe. Aber erstmal fällt man da wirklich auf sich zurück und merkt auf einmal, oh, das ist aber ganz schön ruhig hier. Und wie gesagt, das war in diesem Kontrast, war es wahrzunehmen. In den Folgetagen war es zum Teil gar nicht so richtig wahrzunehmen und zu benennen, weil dieses Gefühl, hier fehlt eigentlich gerade Input, das kann man nicht so zuordnen. Also es gibt einfach nicht wie, oh, ich bin gestresst oder ich bin traurig oder ich bin hungrig oder ich bin wütend. So ein Gefühl, wo man sagen kann, das Gefühl kenne ich, da kann ich den Finger drauf legen, das kann ich zuordnen und da weiß ich vielleicht sogar, was ich dagegen tun kann. Einsamkeit habe ich in meinem Leben relativ wenig. Und es ist deswegen ein Gefühl, was auch so unterschwellig immer so ein bisschen mitschwingt und was ich ganz schwer benennen konnte, was zu so einem Unwohlsein, zu so einem auch Traurigkeitsgefühl sicherlich geführt hat zwischendurch manchmal, aber ganz schwer auf den Punkt zu bringen war, was man mir, glaube ich, sogar jetzt auch immer noch anmerkt.
Ja. Sind Tränen geflossen?
Es sind Tränen geflossen auf der Reise, ja, aber an ganz anderer Stelle. Ich weine relativ selten, wenn ich traurig bin. Ich kann vor allen Dingen weinen oder mir steigen schlagartig die Tränen in die Augen, wenn ich Ungerechtigkeiten sehe und erlebe. Ich bin ja eigentlich auch Jurist. Ich habe Jura studiert und viele denken komisch. Bei jemandem, der sich um Meeres- und Klimaschutz kümmert, hätte ich gedacht Biologie oder Ozeanografie. Mein Umweltengagement entspringt eigentlich eher meinem Gerechtigkeitssinn, dass ich das Gefühl habe, wir dürfen nicht für kommende Generationen oder für Menschen, die jetzt auf diesem Planeten an anderer Stelle leben, und so wie solche Arschlöcher benehmen. Und genau dieser Gedanke kam mir sehr deutlich nochmal in den Sinn, als ich Richtung Kanaren paddelte und dachte, ich hätte jederzeit in Essaouira, in Marokko, in irgendeiner Stadt an Land gehen können. Ich hätte auch in Spanien an Land gehen können. Auch in Portugal hätte ich zurückpaddeln können. Und auf den Kanaren bin ich ja jetzt sogar an Land gegangen. Das war natürlich völlig unproblematisch. Ich hätte ja nicht mal mehr einen Reisepass gebraucht. Ich hätte einen Personalausweis gebraucht, weil ich halt einen deutschen Reisepass habe. Die Menschen, die in der Gegenrichtung aus Afrika lospaddeln, mit wesentlich weniger Equipment, wesentlich weniger Sicherheitsvorkehrungen, wesentlich anderen mentalen Voraussetzungen, oft mit posttraumatischen Belastungsstörungen, weil sie aus irgendwelchen Krisengebieten kommen, denen wird das nicht eben möglich gemacht, in Spanien anzulegen und um Hilfe zu bitten oder in Italien jetzt um ans Mittelmeer zu denken, sondern das liegt nur an diesem beknackten Reisepass, dass mir alle Möglichkeiten offen stehen, was für mich wunderschön ist, aber dieses so krasse Ungleichgewicht, wie sich tausende von Menschen um mein Wohlergehen gekümmert haben, mir zum Teil auch in meine Pläne reingeredet haben, sehr penetrant. Und diese Scheißegal-Haltung, mit denen viele den Flüchtlingen und der tödlichsten Außengrenze der Welt, nämlich dem Mittelmeer, begegnen, das haut mich um. Und das hat dazu geführt, dass ich zwischendurch bei Instagram ein Posting aufnehmen musste, was genau das thematisiert hat. Und dieses Posting habe ich, glaube ich, dreimal aufgenommen, weil ich durchaus damit klarkomme, wenn man mir eine Ergriffenheit anmerkt. Ich wollte aber nicht in Tränen aufgelöst da stehen und man hätte, glaube ich, kaum noch ein Wort verstanden, wenn ich die ersten Male das aufgenommen hätte. Also das treibt mich in Wahnsinn und das treibt mich auch in echte Tränen und echt in echte Traurigkeit auch. Also weil ich das nicht verstehen kann und auch nicht verstehen möchte. Ich weiß auch, dass ich jetzt keine Lösung dafür parat habe und die ist auch sicherlich vielschichtig, gar keine Frage. Aber es ist auch witzig, dass ich dann gleich Infos bekommen habe oder Nachrichten. Ja, wichtiger Punkt, aber verknüpft doch jetzt auch nicht gleich wieder Umweltschutz mit solchen Themen. Ist das nicht ein bisschen viel? Naja, die Klimakrise ist eine der Hauptfluchtursachen für Flüchtlinge aus allen Ländern. Es ist also nicht trennbar. Da stehe ich schon immer da und denke mir so, ja, ich kann das verstehen, dass ich jetzt hier mit den vielen moralischen Themen komme und das ist ein bisschen viel. Ich habe auch nicht für alles eine Lösung, gar keine Frage. Ich weiß nur, dass es das so, wie es jetzt ist, definitiv nicht die richtige Lösung ist. Und das, aber das ist ein Punkt, deswegen Tränen sind geflossen, aber nicht beim Thema Einsamkeit, um darauf zurückzukommen.
Ja, und du bist ja auch als Mensch nicht trennbar. Du kannst ja nicht nur der Meeresschutzmicha sein.
Genau.
Und jetzt werd doch nicht noch traurig wegen einem anderen Thema, wenn du da draußen bist. Und auf einmal wird dir da sowas klar. Und
das ist so plakativ da.
Das ist doch eigentlich die Authentizität, die wir uns wünschen, dass Menschen in dem Moment, wo sie von etwas so berührt sind, sagen, ey, also ganz ehrlich, wenn ich dir auf dieser Reise folge, dann wünsche ich mir, dass ich das genau diese Momente sind, die du, die ich aufsaugen kann.
Total.
Und nicht diesen, falls es den gibt, vorher den Plan, ey, und nach einem Monat mache ich auf jeden Fall nochmal eine Story hier zu das mit Meeresschutz
und das und das und das. Und hier schwimmt was und
ja. Ja, genau. Sondern das, was in dem, das, was echt ist, das, was da entstanden ist,
kann ich
total nachvollziehen.
Ich bin auf Fuerte angekommen, habe einen Freund von mir, der auf Gran Canaria lebt, er hat mich dann kurz besucht, habe mich dann mental ein bisschen aufgebaut und der erzählte mir, dass einen Tag vorher, bevor ich auf Fuerte angekommen bin, in Pozzo, in der Bucht, der Surfbucht, ein Flüchtlingsboot leeres angetrieben wurde. Also der Gedanke war also ja nicht so fernliegend. Ne? Die Kanaren sind da ja ein Anlaufpunkt und das ist einfach total krass, wenn ich da
lang paddel. Eine der tödlichsten Fluchtrouten überhaupt über von Marokko und wo sie dann starten auf die Kanaren.
Ja.
Fürchterlich.
Und der Gedanke, ja, dann sollen sie doch drüben bleiben, nur um das mal kurz abzuhaken. Diese Lager in Libyen und die Situation in den nordafrikanischen Ländern und auch in der Türkei verleiten jetzt auch nicht unbedingt dazu, da zu bleiben.
Ja, wenn ihr zu dem Thema noch mehr hören möchtet, dann hört mal in die Folge mit Adrian Purvisee rein.
Das mache ich nachher auch.
Für die Seenotrettung im Mittelmeer unterwegs war und das sehr eindrücklich beschreibt. Und
danke, dass du sowas machst.
Genau. Boah, jetzt hast du schon so viel.
Abgeschweift, ja.
Nein, du hast schon so viel geteilt. Ich frage mich trotzdem noch, gibt es noch so, wenn du, also ich glaube, das ist für uns, die das so nicht erlebt haben, man macht sich so ein bisschen so ein Bild,
ja.
Und das hast du dir vorher sicherlich auch gemacht. Das wird dann etwa so und so sein und dann isst man da halt seine Sachen. Und oftmals ist es dann ja so, dass wenn man wirklich selber in dieser Situation ist, auf einmal Eindrücke entstehen, die total intensiv sind, die man vorher so nicht erwartet hätte, wo man dann, wenn man da sitzt, auf einmal checkt, ach, so ist das. Oder daran hätte ich ja überhaupt nicht gedacht. Das ist ja voll das Thema hier. Mhm. Und ich habe mich gefragt, gibt's noch so ein paar Eindrücke, die jetzt, wenn du zurückdenkst, noch so ganz typisch für diese Zeit waren?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt zwei Dinge. Eins ist sehr einfach und plakativ und ein bisschen billig fast, muss ich sagen. Aber jeder, dem ich das erzählt, der sagt natürlich, ja klar, das ist anstrengend, ist ja kein Wunder. Also ich war überrascht davon, wie körperlich anstrengend es ist und nicht das Paddeln oder dieses, ja, du bist da immer auf dem Wasser und so. Jeder sagt, ja, ist doch logisch, hätte ich dir vorher sagen können, das wirkt immer so ein bisschen oberschlau. Das war mir auch klar. Ich wusste, worauf ich mich einlasse, aber es gibt ja bei dieser Ruderregatta, die stattfindet, auch relativ viele ältere, meistens Männer, die das auch machen, weil sie auch nochmal Bock haben, so ein Abenteuer zu erleben. Und unter uns gesagt, ich bin wirklich beeindruckt, dass die das so durchziehen. Denn ich bin 44 und ich halte mich für relativ fit.
Du bist eine Maschine, wenn ich das mal von außen sagen darf.
Das geht so, aber es ist wirklich krass, weil du halt permanent auf einem wackeligen Boot sitzt. Das heißt, du kochst, du musst beim Kochen den Kocher relativ stillhalten. Eine kardanische Aufhängung funktioniert nicht, dann würde der Kocher irgendwo gegenschlagen und irgendwas in Brand setzen. Das heißt, man hält den Kocher an beiden Händen fest. So ein Jetboil-Kocher, unten ist der Kocher, oben hält man den Topf fest. Der wird ja zum Glück nicht warm, sondern den kann man halten. Muss aber permanent im Oberkörper und in der Hüfte alle Wellenbewegungen ausgleichen, damit hier nicht das heiße Wasser überschwappt und solche Dinge. Da ist zwar ein Deckel drauf, trotzdem möchte man den Kocher ja nicht 90 Grad in der Luft hängen haben. Und das gilt beim Kochen, beim Navigieren, beim Essen, zum Teil sogar beim Schlafen. Also beim Schlafen muss man sich in diesen Booten möglichst nah an die Drehachse des Bootes legen. Wenn man einen Arm anwinkelt oder ein Bein, dann wird er immer hin und her geschwenkt. Bei jeder Welle. Das ist so, als wenn genau dieses Körperteil von einer anderen Person ergriffen wird und immer 30 Zentimeter hin und her bewegt wird. Das ist zum Schlafen nicht unbedingt hilfreich. Also das sind so Dinge. Ja klar, ist mir klar, dass ich da auf einem wackeligen Boot wochenlang geplant habe zu sein. Aber wie krass das körperlich irgendwann an die Grenzen geht, hätte ich nicht erwartet. Und es beeindruckt mich total, denn letztes Jahr ist eine junge Engländerin genau die gleiche Route, die ich mir vorgenommen habe, gerudert. In 106 Tagen, glaube ich. Also die ist Anfang 20. Klar, da ist man vielleicht auch noch ein bisschen härter im Nehmen. Aber sie ist wirklich, ich finde das total beeindruckend. Und auch wie gesagt, ich finde auch diese älteren Ruderer total beeindruckend. Denn ich bin da wirklich an einem Punkt, wo ich auch dachte, krass, das ist echt eine der wichtigsten Herausforderungen hier. Und den zweiten Punkt, den ich wirklich sehr überraschend fand, ist, dass ich das Meer, was ich sehr, sehr liebe, ich bin auf Norderney aufgewachsen. Ich bin seit 38 Jahren Wassersportler. Ich liebe Sonnenaufgänge, Untergänge. Ich habe immer allen gesagt, das wird nicht langweilig, sondern das Meer hat ausreichend Abwechslung. Das würde ich auch so unterschreiben. Man verliert aber irgendwann das Meer als Freund und Partner an seiner Seite und es wird dann doch mehr ein Gegner. Und das ist eigentlich schade. Das ist eigentlich nicht unbedingt das, was ich mir gewünscht habe, was aber bei mir zumindest nicht ausblieb. Es kann sein, dass es anderen Leuten anders geht, aber durch diese doch latent anwesende Bedrohung durch das große, weite Meer drumherum auf diesem kleinen Boot und durch viele doch sehr harte Bedingungen, die man dann erlebt, ich erzählte schon von diesen Tagen direkt nach Portugal, ist es schon so, dass man auch ein dauerhaftes Bedrohungsgefühl hat, was man immer wegdrücken muss, was auch Energie kostet, dieses Gefühl eigentlich immer zu ignorieren und wegzudrücken. Es führte aber dazu, dass ich nachher, als ich auf Fuerte war, dass ich aufs Meer rausgeguckt habe und gedacht habe, da muss ich erstmal dann arbeiten, dass ich mit irgendwelchen lustigen Wassersportaktionen küstennah mich wieder daran gewöhne, dass es auch ein schönes Spielfeld sein kann und mir Spaß machen kann. Das war also wirklich eine krasse Erfahrung, die ich erst hinterher gemacht habe, als ich dann den Kontrast wieder zurück hatte, dass ich merkte, ich gucke hier auch auf den Horizont und sehe da ein Schiff fahren und ich merke innerlich wirklich, wie es mich fast so ein bisschen posttraumatisch innerlich anfrisst, dass ich denke, oh, schon wieder ein Schiff, scheiße. Weil ich wirklich ja auf der Route mit sehr, sehr viel Schiffsverkehr zu kämpfen hatte und mich das wirklich permanent gestresst hat. Und das merkte ich, dass das irgendwo, das Meer, Schiffsverkehr, die große Weite, dass das so ein bisschen als schöner Moment fast verloren gegangen ist. Und das habe ich mir jetzt schon zum Teil wieder erarbeitet. Aber ich war jetzt auch letztens mal eine kleine Runde Suppen hier vor der Küste und war froh, dass ich nach 10 Minuten dachte, ich kann ja auch wieder an Land paddeln. Dann bin ich mal wieder an Land gepaddelt. Also ich liebe gerade Wassersport, wenn ich ihn unterbrechen kann, wann immer ich möchte.
Ja. Du hast eben von einer jungen Engländerin erzählt. Kennst du zufälligerweise Julian Sanchez? Hast du von ihm gehört? Weil der ist dieselbe Strecke auch gerudert, auch mit Anfang 20. Den hatte ich in Folge 50 hier im Podcast auch zu Gast.
Ach cool.
Der hat nicht so ein riesen mediales Aussehen drumherum gehabt. Ist dann aber später doch noch ein Buch zu erschienen. Ja. Und ich hätte gedacht, da du dieselbe Strecke, habe ich gedacht, wie, bestimmt seid ihr in Kontakt, aber
scheinbar mit der Engländerin, mit der hatte ich Kontakt.
Ah ja.
Genau.
Ja.
Und mit Chris Burtish habe ich mal kurz gesprochen. Aber ja, genau.
Genau, und mit ihm und auch mit Jörg Hoves, der auch einmal über den Atlantik gerudert ist, habe ich in diesem Podcast schon geredet. Und wenn ihr jetzt noch Interesse habt, viel mehr zu erfahren, wie ist es da an Bord zu schlafen und Co., hört in die Folgen rein. Ich werde die nochmal in die Shownotes mit verlinken. Das will ich jetzt hier aber nicht doppeln und unsere kostbare Zeit wieder auf etwas verschwenden, was ich schon weiß. Du hast ja schon von den ganzen Medien erzählt, bevor das Ganze losging. Mhm. Aber du hast ja auch die ganze Zeit von unterwegs Videos gemacht und auch wirklich sehr gut produzierte Videos.
Danke.
Also das war jetzt nicht nur, ich habe mal eine GoPro und eine Insta360 dabei und mach mal schnell zwischendurch hier und was, sondern da merkte man wirklich, dass da ist quasi, da steckt ein Plan dahinter. Da ist auch ein Content Producer mit an Bord. Also du als Content, nicht, dass es jetzt falsch verstanden wird. Genau. Und ich habe mich gefragt, wie sehr hat das die Art der Reise verändert?
Ich beantworte die meisten Fragen ja relativ ausufernd. Diese kann ich ziemlich einfach beantworten. Es nervt nur. Es ist richtig ätzend. Also es ist wirklich so, man glotzt genauso blöd in der Kamera wie an Land auch. Da kommt ja nichts zurück. Dementsprechend ersetzt es keinerlei emotionale Bindung. Okay. Man denkt sich, oh scheiße, ich muss die Drohne nochmal hochschicken heute. Habe ich gar keinen Bock drauf. Irgendwann versenke ich die. Vielleicht ist es besser, ich mache das heute. nein, ehrlich, natürlich möchte man auch gute Bilder aufnehmen. Mhm. Aber ich kenne das schon von kleinen Aktionen, dass einen dieser Kram wirklich stresst und einem wirklich viele schöne Momente nimmt, weil man ja immer im Kopf hat, oh, jetzt ist gerade so ein schöner Moment, eigentlich müsste ich jetzt die Drohne hochschicken. Mhm. Ich sag's mal ganz ehrlich, wie es ist, und das ist nicht besonders schön. Ich war vor Island mit Walen paddeln und das Einzige, was an meinem Kopf rumgeht, passt der Winkel zur Kamera, passt der Winkel zum Begleitboot, ist das vom Winkel her gut, sieht das gut aus. Ich war vor Gletschern auf Island, auf Grönland paddeln, da denkst du dir eigentlich das Gleiche. Du bist jetzt unterwegs und denkst dir bei schönen Momenten, ach, soll ich mal die Kamera rausholen? Ach, kann ich ja vielleicht morgen auch einen Sonnenuntergang aufnehmen, dann genieße ich den heute mal. Aber es ist wirklich permanent nervig und Stress und hilft bei solchen Sachen, was die eigenen Emotionen angeht, vielleicht dahingehend, dass man in irgendwelchen stressigen Momenten weniger denkt, oh, ist stressig, ist ja gerade hektisch hier, sondern sich denkt, oh, ist ja krass, vielleicht sollte ich jetzt auch noch mal die Kamera draufhalten. Mhm. Aber in den schönen Momenten, die man ja meistens sieht und aufnimmt, weil es ja in stressigen Momenten auch meist zu windig oder zu nass oder zu dreckig ist, ist es eigentlich immer ein Störfaktor. Mhm. Und ich glaube, dass ich da für viele spreche, vor allen Dingen bei den Arten Sport zu treiben, bei denen man sich halt auch entscheiden muss, paddle ich jetzt weiter, versuche ich voranzukommen. Oder koche ich mir was? Oder schlafe ich? Also all die Dinge, die ich ja machen muss, um fit, gesund und weiterzukommen. Oder mache ich Social Media? Hm. Jemand wie Boris Herrmann, der segeln kann, während er ein kurzes Video aufnimmt. Das ist ein bisschen eine andere Situation. Für den ist das vielleicht sogar auch mal ganz unterhaltend. Der kann sicherlich auch mal zwischendurch, das ist ja auch eine viel heitere andere Tour, das hat ja viel andere Härten, die Lautstärke. Naja. Das ist ja eine ganz andere, ich will das, also Gott bewahre, auf gar keinen Fall irgendwie runterspielen. Das ist nicht mein Gedanke. Im Gegenteil, aber ich würde
aber das sagen, du das Gefühl hast, dass ich
der Unterschied habe, ist halt ein anderer.
Genau, du hast einen Stillstand.
Genau. Ich habe auf diesen Touren immer, auch auf der Tour von Basel nach Kiel, an der Deutschen, über den Rhein und über die Kanäle, immer die Entscheidung, paddle ich weiter, esse ich schnell, regeneriere ich mich oder mache ich Social Media.
Ja.
Und da ist halt Social Media immer das, was mich am allerwenigsten persönlich weiterbringt. Und wenn man sich das vorstellt, dann kann man sich, glaube ich, grob ausmalen, wie es nervt.
Aber die Mission ist dir so wichtig, dass du es trotzdem machst? Oder hast du auch mal drüber nachgedacht zu sagen, fuck you all, ich mach das Ding jetzt alleine weiter?
Ich denke mir nach jeder Aktion, scheiß drauf, ich mache genau das gleiche nochmal, aber ohne irgendeinen Scheiß drumherum. Ich will unbedingt nochmal nach Grönland und einfach nur da für mich in Ruhe paddeln gehen. Ich will demnächst nochmal nach Island. Ich will genau das machen. Über den Atlantik würde ich nicht paddeln ohne. Dazu ist es einfach auch zu große Schinderei. Dann würde ich mir eine andere, schönere Strecke raussuchen. Aber es ist mir bei diesem Thema einfach wichtig, dass Leute Bock haben, dem Ganzen zu folgen. Auf der einen Seite, weil es natürlich mir bei der Vermarktung auch hilft, sagen wir mal ganz ehrlich, das gehört natürlich auch immer mit dazu. Also es wäre jetzt irgendwie ein bisschen komisch, das irgendwie so komplett unter den Tisch fallen zu lassen, das möchte ich nicht. Aber solche Videos, von denen ich vorhin sprach, wo ich nochmal darüber nachdenke und darüber spreche, dass es ganz schöne Ungerechtigkeiten gibt zum Thema Meeresschutz, Klimaschutz, aber halt auch zu Flüchtlingsthemen, die finden halt nur dann Aufmerksamkeit, wenn man eine gewisse Reichweite hat und die baut sich nicht von heute auf morgen auf und deswegen gehört das halt zu dem Spiel mit dazu. Und ich finde es ja auch sehr, sehr hilfreich, dass wir auf diese Art und Weise die Möglichkeiten haben, Themen, die mir oder uns am Herzen liegen, zu verbreiten. Aber in den Momenten selbst ist es anstrengend. Und hier zu Hause, wenn man ein kleines Team mit dabei hat und man kann irgendwelche Aktionen vorweg aufnehmen, dann macht es zum Teil auch einfach Spaß und finde ich es nett. Mhm. Aber für sich selbst ist es meistens eigentlich nur Stress.
Ja, verstehe ich.
Ich muss nur sagen, jetzt bin ich leider gerade sehr offen und ehrlich. Ich hoffe nicht, dass das irgendjemand mal falsch versteht. Aber so ist es halt.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich beobachte das mit viel Freude.
Ja,
Wir haben ja schon häufiger interviewt und ich glaube, die Reise hat dich verändert.
Meinst du?
Ja, oder es liegt daran, dass wir schon so häufig gesprochen haben. Ich weiß es nicht. Ich habe schon das Gefühl, dass du offener, ehrlicher,
das wäre doch zumindest schon mal gut.
Tiefschürfender von deiner Reise berichtest, als ich das die letzten Male.
Das kann sein. Ich glaube ehrlich gesagt, dass bei anderen Reisen auch das Emotionale nicht so sehr im Vordergrund steht. Das habe ich dann meistens mit mir und meinem Freundeskreis ausgemacht. Und das ist hier, glaube ich, ein bisschen was anderes. Also innerlich, glaube ich, für mein eigenes Gefühl hat es mich nicht so sehr verändert. Ich glaube, viele Leute halten mich dann doch für oberflächlicher oft, als ich vielleicht eigentlich bin. Aber tatsächlich ist es, glaube ich, bei dieser Reise einfach wichtiger, weil ich ja auch unter anderem aus einem Verantwortungsbewusstsein zum Beispiel aufgehört habe. Und wie soll ich das erklären, wenn ich nicht mal kurz meine Gefühlslage erläutere?
Ja.
Also von daher passt das bei dieser Reise einfach nicht anders, finde ich. Ja.
So, jetzt kommen wir mal an den Abgrund der Meere.
Und
im Rahmen deiner Reise ist dir dieser Abgrund kurz vor den Kanaren begegnet. Du bist schon über 1000 Kilometer gepaddelt. Also es ist wirklich schon beeindruckend. Wie lange warst du da unterwegs dann?
Ich glaube 13 Tage ungefähr.
13 Tage. Und dann kam es zu einer Situation und vielleicht beschreibst du uns mal, wie du diese Situation erlebt hast.
Am Abgrund der Meere.
Das war total skurril. Ich hatte gegen 19 Uhr eine Aufzeichnung mit Stern TV. Die haben über Starlink telefoniert. Wir haben noch darüber gesprochen, wie gut gerade alles läuft und wie schön das Wetter ist und der Sonnenuntergang. Über Fuerteventura war das, genau. Und ich habe dann kurze Zeit hinterher gedacht, ich lege mich jetzt noch mal kurz für eine Stunde hin. Ich hatte gegen 11:30 noch eine Live-Schalte mit denen vereinbart. Ich lege mich jetzt mal kurz hin, denn noch war ich relativ weit von der Insel weg. Man muss dazu sagen, mit diesen Booten ist Landnähe immer eine gewisse Gefahr. Denn ich kann nicht gegen Wind schnell mal von Land wegpaddeln, zumindest ab einer bestimmten Windstärke nicht. Das heißt, es gibt unter Seglern so eine Legerwallposition, das heißt, man wird aufs Land gespült. Die ist mit diesen Booten gefährlich, mit jedem Boot, aber mit diesen Booten halt besonders schwierig auszuweichen. Deswegen habe ich gedacht, okay, ich bin jetzt noch ungefähr 8 bis 10 Seemeilen entfernt. Ich hau mich jetzt noch mal eine Runde hin und dann kann ich nachher auf die Südspitze der Insel zupaddeln, da knapp dran vorbei, noch kurz die Live-Schalte vielleicht mit gutem Handyempfang sogar machen, dann brauche ich gar nicht Starlink. Dann habe ich mich hingelegt und es war angesagt, dass ein bisschen Wind aufkommen sollte und der kam auch. Und ich habe mich hingelegt und echt eine Viertelstunde, glaube ich, geschlafen und dann gab es einen lauten Knall. Das Boot neigte sich auf die Seite sehr, sehr schnell. Ich bin rübergefallen, auf die linke Schulter gefallen, auf meine gesamte Elektronikeinheit und bin da etwas unsanft drauf gelandet. Dann knirschte es sehr, sehr kräftig, knallte nochmal und dann richtete sich das Boot wieder auf. Und mein erster Gedanke war, du bist so ein Vollidiot, du hast verschlafen und bist auf die Insel getrieben. Das war mein erster Gedanke. Im Schlaf hat man einfach kein Zeitgefühl, das weiß jeder. Und mein erster Gedanke war, du hast wahrscheinlich 8 oder 10 Stunden gepennt und bist doch auf der Insel gelandet. Und habe wirklich kurz innerlich echt geflucht und merkte dann aber irgendwann, da würde ich draußen mehr Brandungen hören, das ist komisch. Und als das Boot sich dann aufrichtete, bin ich langsam rausgekrochen und sah als erstes, dass mir meine Navigationsbeleuchtung hinten, also mein Positionslicht und meine AIS-Antenne abgerissen war. Hinten am Heck ist ziemlich viel von diesen Instrumenten weggeflogen. Und dann drehte ich mich auf die Seite und dann sah ich, dass an der Kajüte ein großes Loch reingerissen worden war. Die hat so einen leichten Überhang. Ich denke, da muss irgendwas gewesen sein, ein Griff oder irgendwas, wo sich's verhakt hat. Ich habe mir das im Nachhinein so erklärt, dass ich wahrscheinlich eine Welle runtergefahren bin mit 2-3 Knoten, vielleicht auch 3,5. Das Schwert hat sich komplett, ist komplett zerbrochen, das hat sich komplett aufgefasert. Das sind echt so einzelne Stränge noch, Kohlefaserstränge und die Außenhaut und alles Mögliche. Aber das ist wirklich nur noch wie so ein Fächer zu gebrauchen. Das hat halt den Container getroffen, ist dann quergeschlagen, das Boot. Das hat sich dann auf die Seite gelegt, dann knirschte es, knarrte und hat sich dann wieder gelöst und da ist ein Stück rausgebrochen. Aber so stabil und hart, wie diese Teile waren, müssen da echt große Kräfte gewirkt haben, weil diese Boote sind so unfassbar stabil gebaut. Also was da für Kräfte gewirkt haben müssen, ist ziemlich beeindruckend.
Und du hast gerade Container gesagt?
Ja, also ich bin mir sehr sicher, dass es was Menschengemachtes war. Also es war sehr, sehr hart, das hörte man am Aufschlag.
Ja.
Das war nicht wie ein Wal, der dann irgendwie doch minimal nachgibt, die Speckschicht oder sowas. Also das kann auch irgendwas anderes gewesen sein, was da rumgetrieben ist. Also ich würde nur denken, es muss irgendwas, ich würde denken, Metallernes gewesen sein. Metall hat den Sound für mich dazu verursacht. Und damit Metall schwimmt, muss es irgendwelche Lufteinschlüsse haben. Also ist irgendeine Box, irgendwas Metallernes, wo eine Luftblase drin ist, irgendwie naheliegend. Kann auch eine Stahlsegeljacht gewesen sein, die einfach mal untergegangen ist. Kann auch sein. Ich habe keine Ahnung. Ich habe aber leichte rote Lackabriebsspuren an meinem Boot. Das heißt, es muss irgendwie auch was Rötliches sein. Es ist definitiv übrigens kein Blut, sonst könnte es auch wieder ein Tier sein. Aber ich habe ganz viele Zuschriften bekommen, das sieht aus wie ein Haiangriff. Nein, das war auch kein Haiangriff. Ich habe witzigerweise, und das finde ich fast ein bisschen spooky, auch gehört, war das vielleicht ein Umweltschutzgegner, der dir da was in den Weg geräumt hat. Das finde ich sehr absurd. Finde ich auch sehr unangenehm, weil das A, was sehr Verschwörungstheoretisches hat und ja, B, auch glaub, irgendwie, also so schlecht denke ich über niemanden, ehrlich gesagt. Also ich denke, schweres, hartes Treibgut, aber auch mit so einem Gewicht, dass es halt ein Boot, was da mit einer halben Tonne angerauscht kommt, aufhält. Genau, und dann war es in dem Moment so, das Boot richtete sich wieder auf. Ich stand da drauf und dachte, okay, verdammte Hacke, was machst du jetzt? Die Lichter von Puerto de Rosario natürlich irgendwie relativ weit neben mir. Ich war am Hafen schon ein Stück vorbei, aber das war dann auch nicht mehr so relevant. Ich habe dann kurz die Wettervorhersage gecheckt, überlegt, ob ich da jetzt irgendwie jemanden benachrichtige, damit ich hier nicht in größere Nöte komme, weil ich in dem Moment nicht wusste, wie dicht ist das Boot noch. Habe überlegt, ob ich alle Schotten einmal durchgucke. Habe mir dann aber auch gesagt, naja, wenn ich hier jetzt einen Inspektionslug aufschraube und dann kommt mir das Wasser schon entgegengeschossen und dann kriege ich den Deckel nicht wieder drauf, dann ist es auch nicht unbedingt hilfreich. Das hätte ich auf dem Wasser wahrscheinlich irgendwie anders überlegt. Da hätte ich vielleicht erstmal von außen alles begutachtet. Dann hätte ich vielleicht nach und nach angefangen, alles mal innerlich zu durchzuchecken. Aber so kam ich relativ schnell zu dem Gedanken, naja gut, ich mache mir eine kleine Markierung außen und gucke, wie tief das Boot da im Wasser liegt. Fange an, Richtung Hafen zu paddeln. Wenn ich merke, dass sich an der Markierung nicht viel verändert, dann paddle ich einfach weiter und checke dann morgen bei Tageslicht im Hafen alle Schäden. Und das habe ich dann auch so gemacht. Ich habe dann knapp 4,5 Stunden, glaube ich, für den Weg in den Hafen gebraucht, weil ich meine Schulter ein bisschen angeschlagen hatte und das Schwert unter Wasser auch nicht unbedingt geholfen hat. Und es kam dann irgendwie gegen 11 auch noch ein bisschen Gegenwind. Das war echt nervig. Dann habe ich um 11:30 noch eine Live-Schalte mit Stern TV gehabt. Da waren sie wieder, die Medien.
Wahnsinn.
Da war ich aber schon relativ küstennah und konnte dann auch wirklich mit denen einmal kurz sprechen. Die waren total verständnisvoll und haben gesagt, wir machen es dann ganz kurz und passt dann ja auch. Ja, und dann bin ich in den Hafen gepaddelt und bin da in Empfang genommen worden von einem Polizisten, der super, super nett war. Der sagte auch gleich, naja, der Hafen ist umzäunt, aber wenn du heute Abend noch raus möchtest, dann ruf mich an, dann lasse ich dich raus und ich lasse dich auch wieder rein. Meine private Handynummer gebe ich dir hier. Also ein ganz, ganz feiner Kerl.
Cool.
Und bin da super nett in Empfang genommen worden von diesem Polizisten, auch am nächsten Morgen von den Officials da am Hafen. Und ja, habe mich dann langsam an die Begutachtung des Schadens gemacht, genau.
Mit dem Ergebnis?
Das war relativ eindeutig und relativ schnell, dass die Schäden so gravierend sind, dass ich auf jeden Fall nicht weiter paddeln kann. Das war sehr klar. Das war auch erfreulich klar, denn das führt dazu, dass man sich keinen großen Gedanken machen muss.
Okay.
Also wenn das jetzt so eine minimale Entscheidung gewesen wäre, hätte das sicherlich länger gedauert und wäre auch nicht so für den eigenen Kopf nicht so angenehm gewesen. Mhm. Aber so war es wirklich so. Die sichtbaren Schäden waren schon so groß, dass ich gesagt habe, damit paddle ich jetzt keine 3800 Kilometer über den Atlantik. Denn es wäre jetzt ja ein bewusstes Wiederlospaddeln gewesen.
Ja, mit einem kaputten Boot, genau. Beschädigten Boot.
Wie gesagt, also wenn das auf dem Atlantik passiert, wäre eine völlig andere Situation.
Ja.
Und Punkt zwei war dann, dass wir nicht wirklich gut ermessen konnten, wie tiefgehend einige Schäden sind. Ich werde das Boot hier in aller Ruhe auseinandernehmen und dann mal begutachten, was wie groß ist, was wie repariert werden muss und so weiter.
Genau. Okay, also das heißt, dann war ziemlich schnell klar, du musst das abbrechen.
Genau.
Wie hast du dich gefühlt, als diese Entscheidung klar war? War das Frust, Trauer? War es vielleicht Erleichterung?
Es war eine Mischung, wie immer. Also es kommt ja selten eine Emotion alleine dahergelaufen. Aber ich würde sagen, ich war auf der einen Seite sehr erleichtert, weil es so eine sehr eindeutige Entscheidung war. Und weil es natürlich auch schön ist, auf einem sauberen, gemütlichen Steg zu stehen und zu sagen, ja, hier bin ich ja gerade. Also es ist natürlich auch ein Sicherheitsgewinn, diese latente Unsicherheit, von der ich vorhin sprach, die ist schlagartig weg, das ist natürlich auch schön. Auf der anderen Seite war ich eigentlich eher richtig traurig. Also ich war nicht ärgerlich oder wütend, es war einfach echt Trauer, weil ich dachte, verdammte Axt, ich glaube, das kann man so ein bisschen vergleichen mit einer Olympiakampagne, die arbeiten auch 4 Jahre darauf hin. Und wenn das dann irgendwie komplett in die Hose geht, ist man einfach richtig traurig. Dann auch der Gedanke, naja, was sagen die Partner, also die Sponsoren dazu? Da wusste ich, dass die sehr hinter mir stehen. Das hat sich jetzt auch im Nachhinein bewahrheitet. Die sind alle nur heilfroh, dass ich gesund und heil an Land bin. Und ich werde mit allen auf jeden Fall weiterarbeiten. Das freut mich riesig. Aber es war trotzdem irgendwie so eine Mischung der Gefühle, aber vor allen Dingen echt Trauer, weil ich wollte das unbedingt. Das war ja, also ich habe das ja gemacht, weil es auch irgendwo ein kleiner Lebenstraum von mir war, mit dem Stand-Up-Paddleboard über den Atlantik zu paddeln. Das war jetzt ja keine fixe Idee, die ich nur zur Vermarktung oder die ich auch nur für Meeresschutzthemen gemacht habe. Ich mache diese Aktion, und das sage ich immer ehrlich dazu, ja auch, weil ich Bock drauf habe. Ich habe Bock auf Island gehabt, ich habe Bock auf Grönland gehabt und ich hatte vor allen Dingen auch richtig Bock, darüber zu paddeln. Und das ist einfach richtig schade, weil ich auch weiß, dass der erneute Angang deutlich schwieriger ist. Denn das ist ja die logische Folgefrage. Wie geht's jetzt weiter? Ich weiß es noch nicht. Ich hatte vorhin erzählt, man braucht eine Blauäugigkeit, um solche Aktionen zu machen. Die fehlt mir jetzt komplett. Ich weiß, was da auf mich zukommt, wenn ich weitermache. Das ist Vor- und Nachteil zugleich auf jeden Fall. Ich weiß, kann mich noch ein bisschen besser vorbereiten, aber ich wüsste auch, dass es ganz schön hart wird. Auf der anderen Seite ist es auch schwierig. Ich habe immer gesagt, ich möchte, wenn, dann von Kontinent zu Kontinent. Ansonsten ist es für mich keine wirkliche Überquerung. Jetzt würde ich auf den Kanaren starten. Die Strecke von Portugal aus nochmal loszupaddeln, kann ich mir ehrlich gesagt gerade gar nicht vorstellen. Das finde ich, kriege ich, glaube ich, motivationsmäßig nicht hin. Das ist wirklich, da sperrt sich bei mir innerlich alles.
Und das hast du ja auch wirklich schon im Logbuch genau, stehen.
Das ist auch so. Das ist also, aber irgendwie, ich habe nie gesagt, ich muss jetzt unbedingt nonstop darüber paddeln.
Genau,
also,
das ist ja nie nonstop okay. Ohne Reparatur. Nee, genau. Du musst jetzt das Boot reparieren und genau. Fängst in dem Hafen wieder an.
Total.
Alles andere ist ja ein völliger
genau.
Fehlgeleiteter Idealismus von
finde ich auch.
Nur so ist es.
Ach, danke, eine Leistung. Das nimmt mir schon mal Stress von den Schultern.
Ja.
Nee, aber tatsächlich, das finde ich auch. Aber genau, also ich bin da noch hin und her gerissen. Ich glaube, das wird sich jetzt in den nächsten Wochen irgendwann entscheiden, dass ich merke, ich kann mir das überhaupt wieder vorstellen oder nicht. Ich glaube, ich muss das Boot erstmal hier haben. Ich muss mit dem Boot wieder ein bisschen in Kontakt kommen. Ein Gefühl dafür kriegen, wie sich es auch anfühlt, vielleicht mit dem Boot auch nochmal hier eine Runde paddeln gehen. Einfach um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie ist es eigentlich. Und dann entscheide ich das.
Und hast du auch so ein Gefühl, es ist ja ein Unfall passiert, Es ist alles gut gegangen, die Lichter des Hafens waren am Horizont zu sehen. Mal angenommen, das wäre dir irgendwo anders passiert. Mhm. 200 Kilometer, 200 Seemeilen weiter, Dann gibt es kein Zurück mehr, dann geht es nur noch in eine Richtung. Mhm. Und dann kommt ein Sturm und du weißt, bei jedem größeren Sturm läuft mein Boot voll Wasser. Oder der Container trifft dich ein bisschen tiefer und das Ding, das säuft sofort ab. Ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber du wirst darüber nachgedacht haben, da bin ich mir sicher, wie hätte das noch ausgehen können?
Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass ich beim nächsten Mal einen Container treffe, ist jetzt ja wahrscheinlich erstmal geringer geworden. Aber
da muss ich dich statistisch leider korrigieren.
Ja, ist leider so, ich weiß. Meine Frau kennt sich mit Statistik leider auch aus. Das ist nicht hilfreich. Lass mir doch diese Illusion. Nein. Tatsächlich ist es so, dass das Boot im Grunde genommen so stabil ist. Ich habe 12 getrennte Schotten in diesem Boot. Mhm. Das, was ich jetzt da habe, sieht man ja, ist ein starker Unfall und das Boot schwimmt. Es ist quasi fast der Worst Case eingetreten, ehrlich gesagt.
Stimmt.
Und deswegen würde ich diesen Booten weiterhin alles zutrauen, was geht. Das muss man einfach sagen. Also es ist mehr eine Entscheidung aus Verantwortungsbewusstsein und Vernunft, dass man sagt, man macht sowas nicht mit einem beschädigten Boot weiter. Aber es zeigt ja auch, wie stabil und gut diese Boote sind. Also von daher hätte ich da, glaube ich, keine großen Bedenken bei. Mhm. Ich wäre mir sehr, sehr sicher, dass diese Boote immer überleben. Ich würde mir eher die Frage stellen, was passiert wäre, wenn ich an Deck gewesen wäre in dem Moment. Mhm. Denn ich hätte wahrscheinlich irgendwann vielleicht vor mir was aufblitzen sehen, vielleicht eine Metalloberfläche oder sowas, aber ausweichen wäre nicht möglich gewesen, denn man rudert oder paddelt diese Strecken nahezu ausschließlich mit Autopilot. Das heißt, hinten ist so ein typischer Pinnenpilot, wie ihn Segler kennen. Das ist eine kleine Box, da kommt so eine Stange raus und die steuert hinten das Ruderblatt, als wenn man da selbst mit dem Arm steuern würde.
Ja.
Das heißt aber auch, ich kann nicht mehr lenken.
Ja.
Die ist eingeschaltet. Und auch wenn ich schnell auf Standby gehe, dann blockiert die. dann ist es nicht so, dass die sich ausschaltet und wie bei einem Elektroantrieb von einem Fahrrad irgendwie einfach nur mittritt, sondern ich kann nicht lenken. Und ich hätte mich wahrscheinlich auf den Boden geschmissen, um Verletzungen zu vermeiden. Aber das ist tatsächlich eine Sache, über die ich vorher wenig nachgedacht habe. Ich habe immer gesagt, wenn ich was treffe, dann treffe ich das so langsam, dass das Boot vielleicht ein bisschen beschädigt ist, aber nicht besonders viel und nicht untergehen wird. Anders als zum Beispiel eine Vendée Globe Segeljacht oder auch ein Mini-Transat-Boot, also diese 6,50 Meter kleinen Einmannboote, die da gerade bei Mini-Transat 120 Leute wieder über den Atlantik segeln. Wenn die ein Hindernis treffen, dann sieht das ganz anders aus.
Ja.
Das, also ich würde sagen, ich traue dem Boot nach wie vor alles zu. Das wäre jetzt nicht der Grund, warum ich das nicht wieder machen würde.
Okay.
Und ich glaube, das, was mich getroffen hat, ist schon fast der größte Unfall, der passieren kann. Abgesehen von Frachtern oder Containerschiffen, die einen treffen können. Aber da muss man ja mit allen möglichen Sicherheitsvorkehrungen, die man an Bord hat, auch gegen anarbeiten. Und das habe ich auch gehabt. Also ich hatte viel Verkehr. Ich habe ein aktives und ein passives AIS-System, dass ich also sehe, wo sind die anderen Schiffe. Die sehen mich auch. Und solange das alles funktioniert, ist die Gefahr auch sehr, sehr gering, also nahezu ausgeschlossen.
Von daher ist das jetzt, okay.
Das ist eigentlich der schlimmste Fall, ist eingetreten. Und durch die Landnähe hat sich dann halt so entwickelt, wie sich es entwickelt hat. Weiter auf dem Atlantik wäre wahrscheinlich die Konsequenz komischerweise deutlich geringer gewesen.
Ja, stimmt.
Das ist absurd, aber
paradox,
ist
so. Ja. Empfindest du das als eine Niederlage, als ein Scheitern?
Das ist schön, diesen Begriff Scheitern habe ich jetzt oft gesagt bekommen. Und da kann ich immer ganz klar sagen, nee, ein echtes Scheitern sehe ich nicht. Ich hatte bei dieser Reise drei Ziele. Ich habe Messungen für das Alfred-Wegener-Institut gemacht, akustische Messungen unter Wasser, weil mein Boot ja die Besonderheit hat, dass es, wenn ich schlafe, sehr still liegt. Da habe ich natürlich ein bisschen weniger Messungen, als ich mir vorgenommen hatte, aber ich habe schon die Strecke von Portugal bis zu den Kanaren ziemlich gut mit vermessen. Ich hatte das Ziel, auf die Themen, die uns gemeinsam am Herzen liegen, Meeresschutz, Klimaschutz, solche Themen hinzuweisen. Ich glaube, meine Reichweite war bisher schon so groß, wie ich sie normalerweise nicht erwartet hätte. Und deswegen habe ich gefühlt auch da viel erreicht. Auch vielleicht nicht so viel, wie ich hätte erreichen können. Das passt ganz gut zu der sportlichen Leistung, nämlich zum sportlichen Ziel. Das ist mein drittes Ziel, was ich mir gesetzt habe, ist in Französisch-Guayana anzukommen. Das ist definitiv das Ziel, was ich nicht erreicht habe, wo ich auf jeden Fall gescheitert bin. Aber ich bin 1200 Kilometer über den Atlantik gepaddelt und ich glaube, es gibt nur doch relativ wenig Deutsche, die von Portugal zu den Kanaren gepaddelt sind. Nicht, dass das mein Ziel wäre, irgendwas Deutschland Einmaliges zu machen, aber ich glaube, von einem echten Scheitern zu sprechen, wenn man 1200 Kilometer gesund und munter über den Atlantik gepaddelt ist, fällt mir auch schwer in aller Gänze. Also
ja,
mein Ziel habe ich nicht erreicht, das braucht man nicht drum herum reden, aber ich habe sehr, sehr viele sehr spannende Erfahrungen gesammelt und was mir ganz wichtig ist, deswegen habe ich davon auch so darauf hingewiesen, ich habe mitbekommen, wie sich's anfühlt, wenn man lospaddelt mit dem Gedanken im Kopf, ich werde jetzt 3 Monate niemanden sehen. Ich muss mein Essen einteilen, ich muss alles so planen, dass ich hier die nächsten 3 Monate alleine überlebensfähig bin. Und das nimmt mir ja keiner mehr. Und deswegen würde ich nicht sagen, dass ich komplett gescheitert bin. Ich habe mein sportliches Ziel nicht erreicht, wie ich es wollte. Und das werde ich vielleicht noch nachholen. Alles Weitere sehe ich dann.
Schön, das freut mich. Das ist eine gesunde Perspektive darauf. Ich glaube, die haben auch viele Leute zugerufen, wie stolz du auf das sein kannst, was du geleistet hast. Und das möchte ich hier auch nochmal betonen. Und es freut mich, dass du da auch einen gesunden Blick drauf hast. Ich kann mir vorstellen, dass es in dem Moment selbst für einen selber auch ein bisschen Arbeit ist, das so einzuordnen. Was mich noch interessieren würde, du hast am Anfang gemeint, wenn diese Einsamkeit kommt, dann kann man sich ja mal mit sich selbst beschäftigen. Mhm. Du wolltest, das habe ich irgendwo anders gehört, bei einem deiner Beiträge hast gesagt, ich möchte ganz gerne mit dieser Reise das Meer und mich selbst nochmal neu kennenlernen. Dass du das Meer neu kennengelernt hast, das hast du gerade schon beschrieben.
Genau.
Was hast du über dich selbst erfahren?
Ach, vielleicht habe ich erfahren, dass ich gar nicht so autark bin, wie ich immer dachte. Klingt jetzt komisch, aber ich bin jemand, der durchaus sehr, sehr gut alleine zurechtkommt. Also ich bin ja auch schon auf meiner Reise durch Deutschland gefragt worden, wie schaffst du es denn 10-12 Stunden alleine auf dem Board zu stehen und damit dir zurechtzukommen? Und ich sage dann immer so ein bisschen schmunzelnd, naja, ich mag mich eigentlich ganz gerne, ich finde mich ganz nett und komme mit mir ganz gut alleine klar. Das ist auch definitiv so, also würde ich auch nach wie vor sagen. Aber das trotzdem so einen großen Wert für mich hat, so in Kontakt mit anderen Menschen zu sein, hätte ich vorher, glaube ich, anders eingeordnet. Und das ist eigentlich ganz schön, vielleicht ist es deswegen auch mehr Wertschätzung jetzt sozialen Kontakten gegenüber, dass ich deswegen offener bin, dass ich hier mehr erzähle. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das entsteht oder warum das so ist. Vielleicht ist es auch nur ein Eindruck. Aber tatsächlich ist es so, dass ich das, glaube ich, mehr wertschätzen kann.
Schön.
Und genau, das finde ich eigentlich auch sehr schön, denn mit 44 nochmal was Neues über sich selbst rauszufinden, ist ja auch nicht so schlecht.
Das stimmt allerdings. Man fragt sich ja schon immer, warum machen Leute sowas? Mhm. dass diese Frage, was du dir unterwegs wahrscheinlich auch häufiger noch gestellt haben und drüber nachgedacht haben, welcher Anteil in mir ist das eigentlich? Also warum mache ich das? Und also ich habe mich gefragt, ne, das heißt ja schon Extremsportler, also irgendwie was Extremes zu machen, aber also gibt es da einen Anteil in dir, der gerne jemand Besonderes sein möchte?
Das kann sein, das gibt es wahrscheinlich bei vielen. Ich hasse diesen Begriff Extremsportler. Ich habe den auch so lange von mir weggeschoben, bis ich jetzt diese Atlantiktour geplant habe und dann gesagt habe, okay, ja, damit kann man nicht dann irgendwann auch mal leben. Und trotzdem ist es so, dass ich diese Touren, ehrlich gesagt, vor allen Dingen aus einem gewissen Ohnmachtsgefühl mache, weil ich wirklich im Alltag mir ganz oft den Kopf zermartere, was können wir tun, um mehr Menschen mitzureißen? Und ich rede nicht über die Vollidioten, die eine ganz schräge Partei ganz weit rechts wählen. Das ist auch gerne, wenn wir da jemanden erreichen können, super. Aber ich rede auch über diese ganz normalen Menschen in unserem Umfeld.
Über den Mainstream.
Ja, Nachbarn, Freunde, wo man sich denkt, Leute, ihr habt alle Kinder, ihr müsst auch mal langsam was ändern. Ihr müsst mal langsam loskommen. Ich verstehe nicht, warum da so gar kein Schritt nach vorne mal geht. Und da stehe ich manchmal da und beiße in die Tischkante gefühlt und denke mir, was muss man doch machen können, verdammte Axt. Und hab für mich halt diesen Weg irgendwie fast als Ventil gefunden, zu sagen, ja, da kann ich zumindest Menschen erreichen. Da kann ich zumindest gefühlt Einfluss nehmen. Ich könnte auch in die Politik gehen, das wäre mir nur zu langsam und zu sperrig. Da fehlt mir die Geduld, da habe ich nicht genug Belohnungsaufschub. Das fehlt mir, ich müsste gefühlt jetzt was erreichen. Wenn ich jetzt spontan Bundeskanzler wäre, können wir darüber reden. Aber es ist wirklich so, dass ich eigentlich denke, ich sitze im Alltag da und du kennst das Gefühl bestimmt, verdammte Axt, wir müssen doch was machen. Ich möchte die Leute schütteln und das ist eigentlich meine Art, die Leute zu schütteln.
Ja, ich finde das gut. Ich glaube dir das auch.
Ja, danke.
Aber es gibt schon auch die Frage, wie groß ist dieser Anteil und wie groß ist, da machst du ja auch kein Hehl drum. Natürlich machst du das auch, weil du so ein Abenteuer erleben möchtest. Aber man kann ja so viele unterschiedliche Abenteuer erleben. Und wenn ich mir angucke, was du für Sachen machst, sind da viele Sachen dabei, die krasser sind als das, was andere machen. Und sozusagen, ich kenne das nämlich von mir selber, dass ich gedacht habe, boah, wenn ich irgendwie was Krasses mache, dann bin ich jemand Besonderes.
Ich finde das einen guten Punkt und ich finde das ganz spannend. Also Punkt eins ist, natürlich habe ich so einen Anteil auch. Ich glaube, jeder hat auch einen Anteil davon, irgendwie sich darstellen zu wollen. Es haben nur Leute ganz, ganz wenig. Da kenne ich auch einige, die möchten nicht mal mehr irgendwo genannt werden. Und dann gibt es Leute, die haben das vielleicht relativ gesund, wenn sie eine gute Leistung gezeigt haben, dann finden sie es auch schön, dafür irgendwie Wertschätzung entgegenzunehmen und sowas. Auf so einer Skala bewegen wir uns ja wie bei allen psychischen Dingen eigentlich. Und da habe ich sicherlich auch einen Anteil von. Und ich merke das ganz oft, wenn ich auch mit anderen NGOs zusammenarbeite, dass es relativ viele Leute gibt, auch in unserem Bereich, die sich über die Arbeit für einen guten Zweck sehr definieren und damit auch sehr, sehr darstellen wollen. Aber ich hatte das sicherlich zu Beginn auch mal ganz viel. Ich würde dir da uneingeschränkt recht geben. Also ich würde sagen, dass ich auch so aus dem Studium raus, ich würde sagen 2008 habe ich mit meinem Zero Emissions Projekt angefangen, bis 2010, 12. Da hatte ich schon auch Bock darauf, gar keine Frage. Aber ich arbeite jetzt auch wirklich gerade in den nächsten Monaten und für die nächsten Jahre stark daran, Projekte mehr zu fokussieren, wo ich was vorantreiben kann, aber wo ich selbst auch mal viele Schritte zurückgehen kann. Weil ich das eigentlich nicht mehr möchte, vor allen Dingen nicht in diesem Umfang, aber auch eigentlich von mir aus gefühlt erstmal gar nicht mehr. Kann sein, dass es dann wieder kommt, wenn ich weniger Aufmerksamkeit kriege, dass ich irgendwann in 3 Jahren denke, oh, jetzt mal wieder ein bisschen Werbung, wäre ganz cool.
Ja,
will ich nicht ausschließen, aber jeder entwickelt sich ja auch in Wellen irgendwie weiter, aber so ist es bei mir jetzt zumindest gerade.
Okay.
Das, ja.
Ja. Wir müssen jetzt einen schnellen Abschluss finden.
Genau.
Springen dafür in die letzte Kategorie, Ebbe oder Flut.
Ja.
Und du kennst das, schnelle Entweder-Oder-Halbsätze. Oh, ja.
Ebbe oder Flut?
Sportler oder Aktivist?
Aktivist.
Risiko oder Sicherheit?
Geile Frage nach der Tour. Entschuldigung. Sicherheit.
Der Weg oder das Ziel?
Der Weg.
Der größte Irrtum über mein Vorhaben war?
Dass ich dachte, es würde mir gar nichts ausmachen, alleine zu sein.
Ich fühle mich lebendig, wenn?
Ich in der Natur bin.
Mein größter Erfolg ist,
dass ich glücklich verheiratet bin und eine sehr nette Ehefrau habe.
Den konnte ich erreichen, indem?
Oha, ist mir irgendwie in den Schoß gefallen, da sage ich jetzt lieber nicht mehr zu.
Wenn du mit 85 auf dieses Abenteuer zurückblickst, wirst du darüber sagen, dass?
War eine völlig verrückte Idee, aber es war richtig cool.
Schön. Ich finde, du kannst unendlich stolz darauf sein, dass du den Mut hattest, loszulegen, dass du all das so geplant und organisiert hattest, dass du es sicher tun konntest. Das Worst Case ist eingetreten. Ja. Es gibt Dinge, die kann man nicht mit beeinflussen. Du hast bis dahin über 1000 Kilometer auf dem Stand-Up-Board über den Atlantik gepaddelt. Ich ziehe meinen Hut und ich danke dir, dass du darüber hier berichtet hast.
Vielen Dank.
Das war Michael Walter mit einem ziemlich aufregenden Abenteuer, das er sich da vorgenommen hat. Ich fand es spannend, ihn so kurz danach sprechen zu können. Und ein Punkt, den ich auf jeden Fall mitnehme, ist, wie sich sein Blick auf das Meer da draußen geändert hat. Dass er das Meer durchaus als etwas Bedrohliches wahrgenommen hat und nicht als diesen Spielplatz, für den es ja häufig gehalten wird. Und ich meine, das Meer ist dieser Spielplatz, aber es ist so viel mehr. Und es ist auch etwas Bedrohliches. Und wenn man sich das mal anschaut, eigentlich ist es was total Privilegiertes, dass wir so gerne ins Meer gehen und denken, dass da vor allem schöne Momente auf uns warten. Ein Großteil der Menschen auf dieser Welt schauen auf das Meer mit Respekt und großer Angst, was da draußen alles passieren kann. Und dass so jemand wie Micha, der schon so unfassbar viel auf dem Meer erlebt hat und wo ich dachte, der ist ja wohl sowas von unerschütterlich, und dass er diesen Sinn wiederbekommen hat, finde ich super spannend. Und falls ihr jetzt Lust habt auf ein weiteres solcher Abenteuer, dann empfehle ich die vorhin schon angesprochene Folge 50 aus dem Dezember 2022 mit Julian Sanchez. Er ist in 131 Tagen über den Atlantik gerudert. Auch er hatte unterwegs einen Zusammenstoß und zwar mit einem Wal. Auch bei ihm ist danach Wasser ins Boot eingetreten, aber er konnte das Ganze am Ende fixen. Er ist in Stürme mit 7 Meter hohen Wellen geraten und nach der Hälfte der Zeit ist sein Satellitentelefon ausgefallen und damit hatte er überhaupt keinen Kontakt mehr zur Außenwelt. Er sagte zu mir, ab diesem Moment war es ein richtiges Abenteuer. Falls ihr Lust habt, dieses Abenteuer zu hören, dann schaut mal rein in den Dezember 2022. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, auch bei dieser Folge. Ich hoffe, diese Folge hat dir gut gefallen, hat dich vielleicht auch inspiriert. Und wenn dem so war, dann freue ich mich riesig darüber, wenn du dem Podcast eine gute Bewertung dalässt. Auf Spotify zum Beispiel kann man dem Podcast 5 Sterne geben. Falls du ihn bei iTunes hörst, kannst du dort neben den Sternen auch eine schriftliche Bewertung dalassen. Und das geht nicht nur darum, dass ich das Feedback bekomme, sondern vor allem darum, dass die Algorithmen auf den entsprechenden Seiten feststellen, oh, der Podcast, der kommt ja richtig gut an. Dann fangen sie nämlich auch an, immer mehr Leuten diesen Podcast vorzuschlagen. Und die Geschichten von den Helden der Meere werden immer mehr Menschen erzählt. Das liegt mir natürlich sehr am Herzen, deswegen würde ich mich da über eine gute Bewertung freuen. Und natürlich habt ihr immer die Möglichkeit, diesen Podcast auch zu teilen und weiterzuempfehlen. Und ich weiß, viele von euch machen das schon. 2023 gehörte Helden der Meere zu den Top 1% der am meisten geteilten Podcasts weltweit auf Spotify. Das finde ich ganz beachtlich und da wünsche ich mir natürlich, dass das auch so bleibt. Dementsprechend, falls diese Folge irgendeiner Person besonders gut gefallen könnte, die dir jetzt gerade in den Kopf kommt, dann freue ich mich, wenn du diesen Podcast mit ihr teilst. So, das war's von dieser Folge. Wir hören uns in 14 Tagen wieder bei der nächsten Episode von Helden der Meere. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Schelius.